Community! Ja, es juckte mir heute in den Fingern und ich hatte total Bock, über Fußball zu reden. Und auch wenn wir letztes Wochenende ja Bundesliga-Entzug hatten, steht uns ein großes Bundesliga-Finale bevor. Wer wird wohl deutscher Meister werden? Das ist natürlich die große Frage. Abstieg ist ja eh die neue Meisterschaft. Ich habe mir eine bunte Runde zusammengestellt. Wir haben einen Fan eines potenziellen Absteigers hier am Start. Dem Bono. Wir haben einen Fan eines sehr sicheren Aufsteigers hier an Bord, nämlich den Barlo. Da freue ich mich sehr,
dass du
dabei bist. Und wir haben mit Alex einen Fan der vielleicht größten Überraschungsmannschaft der Saison am Start, nämlich von den Frankfurtern. Und mein glorreicher SV Werder ist zum Glück auch gerettet und ich sage, Abend Jungs, schön, dass ihr alle da seid.
Ja, servus, gut und hallo zusammen.
Ja, der guten Abend. Ja, Bodo, du hast natürlich hier die schwierigste Aufgabe von allen, weil du bist
Mainzer. Es ist sehr einfach.
Du bist Mainzer und es läuft nicht so gut bei euch. Ne? Ihr habt ja jetzt wirklich in den letzten Spielen ziemlich abgestunken. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich fast sagen, Köln schafft es noch und Hamburg, Mainz und Wolfsburg teilen sich die letzten drei Plätze. Aber ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr um die Zeit hier auch schon drüber gesprochen haben und da kam das dann wieder komplett anders. Damals hattest du noch gesagt, Freiburg wird es wahrscheinlich, die dann auf einmal irgendwie noch in den UEFA Cup kamen. Das war alles ganz interessant. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, steigt Mainz ab? Ja oder nein?
Die einfache Antwort ist, vielleicht wird man nach 34 Spieltagen gesehen.
Oh!
Ja, ist einfach so. Was soll ich dir sagen?
So, ja, da unten sind halt. So als Meister, wie ist die Stimmung vor Ort bei euch? Ist sehr positiv? Habt ihr eine Aufbruchsstimmung? Oder
wir hatten jetzt interessanterweise letzten Mittwoch vom Verein aus eine Veranstaltung abends, bei der sich der komplette Vorstand, also der Sportvorstand, gestellt hat, mitsamt Trainer. Also Ruven Schröder, der neu gewählte Präsident, und Sandro Schwarz saßen auf einer Tribüne im Mainzer Stadion in der Opel Arena und haben sich da einen Abend lang einfach quasi in einem offenen Mikro den Fans gestellt. Und dabei ist allgemein eigentlich eine relativ gute Stimmung bei rumgekommen, also dass man gesagt hat, die Vergangenheit muss man halt auf sich beruhen lassen und jetzt halt mit vollem Ehrgeiz in diese letzten Endspiele gehen, wie das auch thematisiert wurde, selbst wenn es eben am Ende noch die zwei weiteren Spiele Endspiel über die Relegation gehen sollte.
Kann man auch nicht mehr hören, oder?
Natürlich.
Als Fußballfan, das ist ein Endspiel, das ist ja Spaß mit dem HSV oder diese okay.
Ja, ob die jetzt noch Endspiele haben, sei mal dahingestellt, so, aber also auch auf irgendwelchen Ebenen der Emotionalität gerade dahin zu gehen, finde ich komplett verkehrt. Klar, ein Verein wie Mainz 05 ist selbst erklärter Karnevalsverein, kommt über positive Emotionen immer schon. Aber daran, woran es halt wirklich hapert, ist die spielerische Entwicklung. So, da ist es in den letzten Wochen und Monaten immer weiter bergab gegangen, soweit, dass ich auch komplett unterschreiben würde, wenn jemand sagt, Mainz 05 spielt gerade den schlechtesten Fußball der Bundesliga. Sehe ich absolut genauso.
Oh, gibt's auch noch Hamburg. Also.
Ja. Hängt euch eigentlich der Wechsel von Junosz Mali immer noch in den Knochen? War das so die Kehrtwende? Oder wäre das zu leicht, das zu sagen?
Nee,
so?
Das wäre viel zu leicht gewesen. Also da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, weil einfach nur durch den Wegbruch von einem Spieler plötzlich quasi kein Kandidat mehr zu sein für die Europa League, was Mainz 05 ja vor zwei Jahren mal war und dann sich auch qualifiziert hatte, tatsächlich als Fünfter, als Tabellenfünfter, Mainz 05. So, das kannst du heute keinem mehr erzählen. Also,
Aber ist es denn wirklich so weit her? Also jetzt mal, ich würde das auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast, aber ist es denn so weit hergeholt, dass ein Spieler einen Unterschied machen kann? Gerade als Werder-Fan kann ich davon ein Lied singen. Ne? Ich erinnere mich an die Ära vor und nach Miku, beziehungsweise vor, als wir noch Mesut Özil im Team hatten und als er zu Real Madrid wechselte. Da wechselten wir nämlich von einem Jahr Champions League hin zu einem gegen den Abstieg Verein.
Also hey, aber Özil kann noch nichts, hören wir doch immer wieder.
Ja, das ist
er ist viel zu lustlos und so. Ja.
Schönes Thema.
Aber wisst ihr, woran das, ohne Witz, ich kann euch genau sagen, woran das liegt. Das liegt an seinem Resting Bitch Face. An seinem Gesichtsausdruck. Hundertprozentig. Die Leute interpretieren, der hat halt nun mal so einen Gesichtsausdruck, als wäre er gerade völlig gelangweilt und hätte keinen Bock.
Ja.
Und andere haben einen aggressiven Gesichtsausdruck, andere haben einen freundlichen, aber Mesut Özil sieht halt nun mal immer so aus, als hätte er überhaupt keinen Bock. Es ist einfach sein Gesicht, ne, die Augen und alles. Und
aber deshalb, er ist so ein genialer Fußballer.
Ja, ist er auch. Der spielt ja auch richtig gut. Der spielt bei Arsenal. Arsenal ist im Moment nicht dolle, aber die sind halt auch kein Gurkentrupp. Und der ist kein Typ mit zwei Klumpfüßen. Und der ist noch mit das Beste, was Arsenal zurzeit zu bieten hat.
Und auch die Laufdaten sind an sich komplett in Ordnung, muss man dazu sagen.
Extrem unterschätzter Spieler auf jeden Fall.
Und er kriegt immer nur, also die meisten Deutschen sehen ihn halt in der Nationalmannschaft. Und wenn man da nicht gerade Weltmeister wird, ist Özil schuld.
Ja, Moment mal, aber auch als wir Weltmeister wurden, ich kann mich an diese ganzen Stammtischparolen erinnern, wo dann irgendwie im Doppelpass und so alle gesagt, ja, wir spielen ja nur mit 10 Mann irgendwie, Özil. Und ich fand nicht, dass der bei der WM irgendwie schlecht war, ganz im Gegenteil.
Nee, also, der einzige Fehler, den er gemacht hat, und das ist das Lustigste, was man über dieses Spiel sagen kann, ist, dass er das 8:0 gegen Brasilien nicht gemacht hat und im Gegenzug das 1:7 fiel. Das ist der größte Fehler von Özil in den letzten 4 Jahren
gewesen. Ja, das ist ja wie eine Unverschämtheit. Gut, wir können gleich noch über das große Ganze reden. Ich wollte euch jetzt einfach mal einzeln dran nehmen. Ja, das ist das Lehrergehen. Alex, es ist ja der Wahnsinn, was Frankfurt diese Saison gespielt hat. Ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt. Ich bin da immer ganz ehrlich, ich könnte mich hinstellen und sagen, ja, das habe ich ja vorausgesehen und die Frankfurter und so weiter. Ich glaube, das hat absolut niemand vorausgesehen, was diese Saison passiert ist. Als ihr letzte Saison oder vorletzte Saison Kovac geholt habt, habe ich gesagt, alles klar, das ist der Untergang für Frankfurt. Irgendwie Kovac auf seinen Trainerstationen vorher eher so mittelmäßig. Ich habe gedacht, das ist eine Pfeife als Trainer. Aber so ist das im Fußball. Manchmal passt es einfach. Ähnlich wie mit uns und Thomas Schaaf, der auch irgendwo nirgendwo anders so richtig funktioniert, nur bei uns. Das passt manchmal einfach. Siehe jetzt Stuttgart mit Korkut, wo man auch gesagt hat, okay, damit ist Stuttgart abgestiegen. Jetzt gewinnen die 12 Spiele hintereinander und sie stehen auf Platz 8. Es ist so, es ist ein Wahnsinn, was ihr die Saison gespielt habt. Ihr steht jetzt auf Platz 4, 3 Punkte hinter Platz 3. Auf dem Champions League Quali-Platz. Was zur Hölle ist die Saison passiert und wie zur Hölle ist es euch gelungen, den furchtbaren Boateng-Prinzen irgendwie so genial einzubauen? Erzähl mal, was ist die Saison passiert bei euch?
Ja, es ist, wie du schon sagst, eigentlich unglaublich, was der Kovac da mit wenig Mitteln hinbekommen hat. Man muss auch sagen, Freddy Bobic habe ich von Anfang an sehr kritisch gesehen, aber die Einkäufe dieses Jahr waren wirklich überragend. Gerade wenn ich am Offensivbereich denke, mit Sebastian Haller, den wir zum Rekordeinkauf, ich glaube, mit 7 Millionen gemacht haben. Das war in der Ära Bruchhagen überhaupt nicht vorstellbar, dass die Eintracht mal so viel Geld für einen Spieler ausgibt. Oder auch der junge Luka Jovic, der aus der Zweitvertretung von Benfica Lissabon kam. Bester Joker der Liga, was die reine Zeit für ein benötigtes Tor angeht. Ja, es ist einfach die absolute...
Was ist denn mit dem Wolf passiert eigentlich? Wer zur Hölle ist das? Wo kommt der her? Und warum spielt der so scheiße gut?
Der,
wo habt ihr den hergeholt?
Der Wolf kam letztes Jahr schon aus der zweiten Mannschaft aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96. Ah,
ja, genau. Hannover, genau.
Und die ersten Worte von Kovac waren, das ist ein richtig guter, aber den müssen wir erstmal aufpäppeln. Also er hatte wirklich, wenn du den gesehen hast, kaum Muskelmasse so, war wirklich nicht austrainiert. Und mittlerweile hat er mit die höchsten Laufwerte. Also ist auch wieder so ein Beispiel, was gutes Training ausmachen kann. Und das macht der Kovac halt einfach.
Wird hier schon als Nationalspieler gehandelt, ne, als kommender, ne?
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber auch nochmal, um auf Boateng zu sprechen zu kommen. Viele haben den immer als so schwierigen Charakter hingestellt, aber wenn man sich wirklich mal die Station anguckt, wo
er überall war. Weil er das auch ist, ne?
Ja, kann man so nicht sagen, also.
Er ist auf jeden Fall besonders, sagen wir es mal so, ja?
Also ja, besonders auf jeden Fall, aber der Kovac hätte ihn nicht geholt, wenn er ihn für einen undisziplinierten Spieler gehalten hätte. Also er hat ja sogar noch mit ihm zusammengespielt als ganz junger Spieler bei Hertha BSC. Von daher, also den Boateng musst du halt richtig führen, dem musst du seine Grenzen aufzeigen und dann funktioniert er auch. Der muss Vertrauen.
Aber im Moment schwierig heißt ja nicht zwingend undiszipliniert. Das ist ja nicht das Einzige, was man Boateng nachsagt.
Ja, aber ich find's halt krass, ey, auch wenn er mal nicht spielt, ne, der ist halt so auch so ein Leader dann von der Bank und der so ordnet sich sogar diesem großen Ziel und diesem Team unter. Was ist mit dem passiert, ey? Ich habe den immer auch auf Schalke immer nur als Schreihals, als undiszipliniert und irgendwie beleidigt, wenn er mal nicht gespielt hat. Also ist ja, der widerspricht, also was man jetzt in Frankfurt von ihm sieht, das passt ja überhaupt nicht zu dem. Was ist denn da los?
Ja, auch viel durch die Medien gemacht, muss man auch sagen. Natürlich hat er außerhalb seines Platzes die Eskapaden, aber gut. Es gibt viele Spieler, die dann trotzdem gut spielen. Bestes Beispiel ist ja auch Max Kruse bei euch eigentlich, ne?
Ja.
Das hat er auch keine gute Außendarstellung. Aber wie gesagt, darauf, wo es ankommt, im Training und auf dem Platz, gibt er Vollgas. Und er hat mit Kovac auch einen Trainer, der ihn den Rücken stärkt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einfach. Okay. Das hat er auf den vorherigen Stationen nicht gehabt. Weder, also auf Schalke auf keinen Fall. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da hatten wir eh ein unruhiges Umfeld.
Wie siehst du denn jetzt für die, also ich meine, reden wir mal Tacheles, wenn ich Frankfurt-Fan wäre, würde ich ein bisschen Angst haben, was meiner Mannschaft jetzt blüht. Wenn da jetzt Werder Bremen auf Platz 4 stehen würde, nach so einer Saison, trotz dieser ganzen positiven Emotionen und dieser tollen Leistung, hätte ich ein bisschen Schiss, weil ich würde zwei Dinge befürchten. A, dass jetzt wie immer, wenn irgendwie ein kleiner Club oder jemand, ein Club, der sonst gegen den Abstieg spielt, da oben reinspringt, dass A, der große Ausverkauf stattfindet. Und B, siehe Köln in dieser Saison, wenn man nächstes Jahr international spielt mit der Doppel- und Dreifachbelastung, könnte es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. wie berechtigt sind diese Ängste? Und würdest du am liebsten den Europapokal sparen vielleicht sogar und lieber nur Siebter oder Achter werden und dafür nächste Saison wieder vorsichtig? Was meinst du?
Habe ich mir auch schon oft gestellt, die Frage, aber die Sache ist halt, ich glaube immer noch nicht dran, aber wenn es ginge, Platz 4 zu behaupten, dann wäre Champions League definitiv ein Fortschritt, auch was das finanziell angeht. Ja, doch, man sieht es
also am Beispiel Gladbach. Ja, okay,
für Frankfurt auf jeden Fall. Ne? Wir haben das letzte Mal 2013 Europa League gespielt, damals frisch aufgestiegen mit Armin Fee. Im Folgejahr haben wir dann gegen einen Abstieg gespielt.
Das meine ich halt. Das ist halt, das kannst du auch siehe Mainz, ne? Siehe Köln. Das ist in den letzten Jahren immer wieder so gewesen. Ne?
Aber die Sache ist halt, wie gesagt, die Champions League gibt dir neue Möglichkeiten. Die Europa League ist eigentlich nur eine zusätzliche Belastung. Da ich
Wenn ihr Vierter werdet, warte mal, haben sie es diese Saison geändert? Oder müsst ihr nicht Quali spielen als Vierter oder haben sie es geändert? Nee, haben die geändert, ne? Ihr seid sicher jetzt drin, ne, als Vierter.
Ab diesem Jahr ist es sicher, ja.
Genau, okay. Also braucht ihr keine Quali spielen, okay.
Aber ich sage auch, wenn wir Europa League spielen, dann wäre das tatsächlich mehr Belastung, aber darauf wird es letztendlich hinauslaufen, weil sowohl Leverkusen als auch Leipzig qualitativ einfach besser besetzt sind, die werden noch vorbeigehen. Ich schaue einfach nur persönlich drauf, tatsächlich, was die Hoffenheimer dahinter machen. Jetzt sind überraschend noch die Stuttgarter dazugekommen, dass die uns nicht noch abfangen. Also so Platz 6 würde ich schon gerne behaupten, weil Platz 7 würde wahrscheinlich dieses Jahr auch reichen.
Genau. Ja,
weil einfach die 4 Halbfinalisten mit Sicherheit, mit Ausnahme von Frankfurt vielleicht die internationalen Plätze erklimmen. Und ja.
Das Lustige ist, dass jetzt in Bremen schon wieder darüber geredet wird, dass wir sind, jetzt haltet euch fest, nur noch 6 Punkte von Hoffenheim und Platz 7 entfernt. Ne? Das heißt, wir sind näher am UEFA-Cup dran als am Abstieg. Und in Bremen habe ich schon die ersten, ja, jetzt sind nur noch 6 Punkte. Ja, ja, Alter. Aber so ändert sich das. Ne? Ich habe auch gedacht, Leute, bleibt mal auf dem Teppich, wir sind hier nicht in Hamburg. Ja, jetzt seid mal froh, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ja. Aber so schnell geht das.
Es bleibt auf jeden Fall zu sagen, also die Saison ist egal, wie, selbst wenn wir jetzt alle Spiele verlieren würden, dann würde zwar die Presse wieder schreiben, ja, war ja klar, dass sie die Chance nicht nutzen, international zu spielen, aber vor der Saison haben wir gesagt, 40 Punkte Klassenerhalt, jetzt haben wir nach 27 Spielen 45 Punkte, stehen im Pokal-Halbfinale, von daher also egal, wie das
mal
jetzt
wieder,
noch läuft.
Ne? Letzte Saison ja im Pokalfinale.
Genau.
Ja, aber gut, ist halt schwierig, jetzt auf Schalke dann ins Finale einzuziehen.
Ja, aber trotzdem, zweimal in Folge im Halbfinale, das hat Dortmund nicht geschafft.
Stimmt, ja.
Bayern übrigens
also
auch
jetzt
nicht.
Gut, wir hatten aber ein ziemliches Losglück.
Ach doch, die sind letztes Jahr, wann ist Bayern letztes Jahr ausgeschieden gegen Dortmund? Das war Halbfinale, ne?
Ich war ja Viertel oder Halb, keine Ahnung.
Eins von beiden, ich weiß auch nicht genau, ist auch egal eigentlich. Gut, lieber Barlo, da schön, dass du gerade quasi die Überleitung mir schenkst. Ja, Fortuna Düsseldorf, du bist alter Fortuna-Fan. Es sind jetzt 7 Punkte auf Platz 2. Es sind 9 Punkte auf den Relegationsplatz und 13 Punkte auf den 4. Platz. Bei noch 7 Spielen. Und die Fortuna macht einen sehr soliden Eindruck. Ihr habt unseren alten Ausschusskeeper im Kasten, der bei euch auch gute Leistung
hat. Wolf, ja.
Ja, der war bei uns wirklich unterirdisch schlecht. Ja. Nächstes Jahr erste Liga, oder was?
Ich halte es für sehr gut möglich. Ne? Also es ist natürlich einfach, der Vorsprung ist schon so groß, dass selbst mit mittelprächtigem Saisonfinale es noch eine gute Chance gibt, hochzukommen. Aber ich glaube, das geht uns so ein bisschen in Düsseldorf, wie es Frankfurt im Moment geht in der ersten Liga. Wir sind auf einem Platz, wo wir eigentlich nicht hingehören. Es gibt bessere Mannschaften, es gibt auch Mannschaften, die in der Saison grundsätzlich besser gespielt haben, mehr Talent haben und besser sind.
Zum
aber
Beispiel?
Durch Herrn Nürnberg zum Beispiel.
Okay.
Aber durch eine unglaubliche Menge an Glück auch, haben wir an Spielen gewonnen, was auf keine grüne Kuhhaut geht. Auch wie Schalke im Moment in der ersten Liga. Die gewinnen ja Spiele, die man nicht gewinnen darf eigentlich, wo man sich denkt, die haben keine Torchance, dass das Ding unentschieden ausgeht, wäre Glück und sie gewinnen das noch. Weil sie irgendwie, der Gegner verschießt einen Elfer und im Gegenzug machen die dann das Siegtor.
Siehe Wolfsburg.
Und wann immer so Mannschaften, die überhaupt nicht das Potenzial haben, nicht ansatzweise erste Liga zu spielen, und das würde für Düsseldorf gelten mit dem aktuellen Kader, hochkommen, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Man versucht, das mitzunehmen, was man auch an Geld natürlich verdienen kann, dadurch, dass man in der ersten Liga ist, aber plant für die zweite Liga und sich dort so ein bisschen hochzuarbeiten, also ein Jahr später, dass du halt sagst, okay, wir werden nur ein Jahr in der ersten Liga bleiben, aber wir gucken, dass wir ein, zwei Verstärkungen für die darauffolgende Zweitligasaison bekommen. Oder aber man macht so eine Planung auf Hauruck und wir bleiben in der ersten Liga und holt sich dann Leute und gibt denen irgendwelche Erstliga-Verträge mit Ausstiegsklauseln für Umme oder sonst was und ist dann beim zwangsläufigen Abstieg nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Mittelmaß oder sogar Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Und das, glaube ich, ist halt so ein Problem, sehe ich halt auch immer wieder bei den Erstligamannschaften, die es gerade so in die Euroleague schaffen oder vielleicht sogar in die Champions League, kann auch passieren, dass sie halt so planen, als würden sie schon immer da ganz oben hingehören, nur um danach so richtig auf die Fresse zu fallen. Siehe Köln diese Saison, wobei die immerhin noch eine Chance haben, zumindest in der Liga zu bleiben.
Ja. Und das ist eigentlich ein Wunder nach der Hinserie, ne?
Bei Köln, ja, absolut. Also da hätte ja absolut niemand auch nur ansatzweise mitgerechnet, dass die eine Chance haben würden. Also da hast du dich ja gefragt, ab welchem Spieltag ist der rechnerische Abstieg von Köln sicher? Aber dann hast du wiederum im Tabellenkeller so viele Mannschaften, die sich Mühe geben, jedes weitere Spiel zu verlieren, dass es tatsächlich noch spannend ist und es noch ein Rennen gibt, wo Köln und Hamburg noch drin sind. Und die haben 18 und 20 Punkte. Die sind immer noch absolut im Rennen, zumindest noch einen Relegationsplatz zu erreichen.
Wobei ich denke, also für den HSV ist das Ding jetzt abgefahren. Also es sind zwar in Anführungsstrichen nur 7 Punkte, aber ja, also 7 Punkte, sie haben halt bisher nur 18. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der HSV sicher abgestiegen ist und dass Köln, Mainz und Wolfsburg sich um die Plätze prügeln werden. Und ich glaube, aufgrund des Momentums hat Köln ehrlich gesagt die beste Chance. Also auch wenn es 5 Punkte sind, aber trotzdem. Lass uns mal ganz kurz bei der zweiten Liga bleiben, Barlow. Was meint ihr denn, mal in die Runde gefragt, wer wird den Aufstieg schaffen? Ich muss ja sagen, Holstein Kiel ist ja vielleicht so die große Überraschungsmannschaft der Saison. Die waren ja lange ganz weit oben, haben dann so in der Rückserie angefangen, ein bisschen zu schwächeln, haben sich aber jetzt mehr oder weniger auf Platz 3 stabilisiert. Nürnberg spielt eine sehr, sehr gute Saison. Nürnbergs Top- oder einer der Top-Spieler haben wir uns ja auch schon für die nächste Saison gesichert. Das ist auch wieder so typisch, ne? Das ist auch so eine Sache. Du steigst auf und freust dich auf die erste Liga und dann kommen die ganzen Erstliga-Clubs und sagen, ja super, wir nehmen eure Leistungsträger. Und dann musst du quasi für die Erstligasaison wieder neu planen. Das ist ja total scheiße. Aber mal die Frage in die Runde. Wer steigt denn überhaupt auf? Was meint ihr?
Also ich denke, Fortuna Düsseldorf ist ziemlich sicher dabei. Also es müsste schon sehr viel passieren, dass es nicht so wird, dass Fortuna Düsseldorf aufsteigt. Allgemein, klar, Nürnberg ist noch mit dabei. Dann, ja, weiß ich nicht so richtig, Holstein Kiel spielt genau, natürlich eine gute Saison.
Der Punkt ist halt auch... Punkte, Nürnberg 46, Holstein Kiel 44, dann kommt Jan Regensburg.
Der hat auch neu dabei, ne?
Ja, genau, und die haben 40 und dann kommt Bielefeld, die auch eine gute Saison gespielt haben, 38 und dann noch Ingolstadt und Duisburg mit 37. So.
Ja gut, es geht ja sogar noch runter bis St. Pauli auf den Elfenpass, die 36 Punkte haben. Also in der zweiten Liga ist ja, also das ist ja diese Leistungsdichte einfach so unfassbar groß, dass da jetzt auch gemessen daran, dass es hier noch einige Spieltage gibt, noch sehr, sehr viel passieren kann. Ja,
genau das Gegenteil, ne? Das Unvermögen ist so groß, dass immer noch so viel passieren kann.
Oder so. So, also man kann auch einfach sagen, die sind einfach alle gleich gut, schrecklich schlecht so, und spielen entsprechend auch regelmäßig Kraut und Rüben zusammen, weil halt, ja, einfach völlig unterschiedliche Spiele
aber da aufeinander ja prallen so, können. Also wäre eine Zweitligamannschaft wirklich gut, dann wäre sie ja nicht lange in der zweiten Liga.
Vermutlich nicht. Klar. So, und deswegen ist es halt schon, sag ich mal, gerade herausragend, wie Fortuna Düsseldorf dasteht. So, weil die halt wirklich die einzigen sind, die sich einen wirklichen Abstand zu der Grütze in der zweiten Liga haben erarbeiten können und deswegen vermutlich nächste Saison in der ersten Liga spielen werden. So, aber alles Weitere kann man auch mal gerade so mit einem kleinen Auge noch auf die erste Liga sehen. Was auch immer Relegation spielen wird in der zweiten Liga, da hat auch wieder der Erstligist die wesentlich größere Chance, das zu gewinnen.
Auf jeden Fall.
Ja, glaube ich auch. Ich finde, das könnte man auch mal ab... ist überhaupt schon mal ein Zweitligist aufgestiegen?
Ja.
Relegation?
Relegation, ja. Seit die wieder Düsseldorf. Eingeführt wurde?
Düsseldorf ist über die Relegation gekommen. Düsseldorf.
Ich meine auch ganz am Anfang mal irgendwann Cottbus oder so.
Genau, Cottbus.
Aber es ist nicht viel gewesen im Vergleich.
Aber ja, also der drittletzte der ersten Liga ist halt normalerweise noch eine Macht verglichen mit dem dritten der zweiten Liga.
Insbesondere bei der Situation jetzt.
Ja, aber meistens auch allgemein, wenn es nicht gerade ein Wiederaufstieg ist von einer Mannschaft, die mal ein Jahr kurz in die zweite Liga runter ist.
Wäre es vielleicht schlau, das Ding, also ich meine, ich habe die Relegation in positiver Erinnerung in Bezug auf die HSV-Spiele. Die waren ja immer so mega spannend. Der Zweitligist war eigentlich immer besser. Und irgendwie hat es der HSV dann immer doch noch geschafft, die Liga zu haben.
Ich hasse Relegation. Also ja, von mir aus könnten sie halt sagen, wir machen 3 feste Plätze. Und das ist ja noch schlimmer in der Regionalliga. Aber ich weiß gar nicht, das wollen sie, glaube ich, ändern. Wo der Aufsteiger, also nicht der Aufsteiger, der Erstplatzierte nicht sicher aufsteigt in die dritte Liga, sondern da noch eine Relegation spielen muss. Wie frustrierend muss das sein?
Ja.
Es gibt nur einen potenziellen Platz. Selbst als Tabellenerster bist du nicht garantierter Aufsteiger in die dritte Liga.
Ja, das ist Quatsch.
Also keine Ahnung, mir wäre es lieber, dass es halt eine einfach drei feste Plätze gibt. Und die einzige andere Alternative, die manche Länder ja haben, ist dann so eine Aufstiegsrunde, in der man die Punkte halt mitnimmt aus der Saison, wobei das halt dann irgendwie auch eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde halt sein müsste.
Ganz kurz nochmal zur zweiten Liga. Wenn ich so auf die Abstiegsplätze gucke, dann ist man ein bisschen traurig, weil Kaiserslautern als Traditionsverein letzter ist, mit 8 Punkten Rückstand schon auf den Relegationsplatz. Und Darmstadt, ne, Erstliga-Absteiger mit unser Kevin, ne, Kevin Großkreuz, ist Vorletzter. Ne?
Mit dem Weltmeister.
Ja, genau, unserem Weltmeister Kevin. Ist ja der Wahnsinn. Was ist denn da passiert eigentlich in der zweiten Liga? Warum sind denn diese Clubs so weit unten?
So wüssten die vermutlich auch gerne.
Ja, genau. Aber ja.
Also bei Kaiserslautern habe ich mal gesagt, ist tatsächlich der HSV der zweiten Liga. Also was da in den letzten Jahren...
Das Management einfach, ja.
Das Management Katastrophe ist. Also so viele Fehler müssen irgendwann mal bestraft werden und deswegen müssen sie
dieses Jahr... Zahlen die nicht auch Unmengen für ihre Stadionmiete oder so? Sind die nicht eine, die mit das meiste für ihr Stadion im Jahr bezahlen und das als Zweitligist?
Das kommt auch noch dazu. Das ist auch noch ein Problem.
Deswegen man halt tatsächlich in Lautern damit rechnet, wenn man absteigt, dass es vermutlich direkt in die vierte Liga geht.
Oh, super. So wie beim HSV.
Wobei man aber sagen muss, dass Kaiserslautern schon aufgrund der großen Fangemeinde sehr viel sympathischer ist als der HSV. Also zwar subjektiv, aber okay. Gut, dann gehen wir mal zurück in die erste Liga. Ja, was ist denn überhaupt noch spannend? Okay, Abstieg ist sowieso das Spannendste.
Champions-League-Plätze.
Bayern München ist sowieso in den nächsten 10 Jahren deutscher Meister. Da hat ja der Stefan
Effenberg einen neuen Modus.
Einen neuen Modus vorgeschlagen, über den vielleicht dann noch wir reden können. Aber was ist mit internationalen Plätzen? Momentan Schalke Zweiter, auch eine Überraschung, wie ich finde. Dortmund 1 Punkt dahinter. Dann vielleicht die größte Überraschung, Frankfurt 4. Leverkusen, die eigentlich eine gute Saison gespielt haben, aber immer wieder so kleine Aussätze hatten zwischendurch. 5. Dann Leipzig, für ihre Verhältnisse viel zu weit unten, finde ich. 6. Und ja, 7. unter Lauerstellung, jetzt haltet euch fest, Hoffenheim und vor allen Dingen Stuttgart, die vor kurzem noch irgendwie sichere Absteiger waren. Ja, wer kommt in die internationalen Plätze, wer spielt Champions League, was meint ihr? Bevor es wieder eine lange Stillphase gibt, spreche ich euch jetzt mal direkt an. Alex, wie siehst du das?
Also ich glaube tatsächlich, dass es sich nicht mehr so krass verschiebt. Also die Eintracht geht runter auf 6 und Leverkusen hoch auf 4 und Leipzig auf 5.
Du meinst alles nicht, dass Leipzig noch Champions League schafft?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht dieses Jahr. Irgendwie fallen die mir auch im Auftreten nicht zu unkonstant und ich halte auch Leverkusen für qualitativ besser. Ja, schon, aber davor lief es eigentlich auch überhaupt nicht, von daher, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die dieses Jahr Champions League spielen.
Okay. Barlo, wie siehst du das?
Schalke, Dortmund, Leverkusen, Champions League.
Macht vielleicht auch aus deutscher Sicht am meisten Sinn, weil das so gefühlt
die Schalke... Das ist eine andere Frage, ob Leipzig...
Für die UEFA-Wertung, ja.
Ob Leipzig, wenn man an die UEFA-Wertung denkt, ob Leipzig da besser drin wäre als einer dieser Vereine. Aber für mich ist Dortmund allgemein der stärkste Verein, den wir haben nach München. Mhm. Und dann sind irgendwie ungefähr auf einem ähnlichen Niveau Schalke, Leverkusen und Leipzig. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, glaube ich, bei denen, was passiert in dem Transferfenster. Weil bei Leipzig wird Keita gehen, der ist halt richtig, richtig gut.
Ja, Liverpool, ja.
Der nach Liverpool geht. Es gibt schon Gerüchte über Timo Werner, der natürlich also auch nicht ganz unverborgen geblieben ist im Rest von Europa, als erfolgreichster Torschütze aller unter 23-Jährigen in den letzten beiden Jahren.
Ja, der geht früher und, wieder zu Bayern oder zumindest
also,
zu
einem größeren Club. Ne? Ja. Na, hoffen wir für ihn nicht, dass er nach München muss, aber also es gibt halt mit Sicherheit den einen oder anderen Interessenten, zumal halt bei diversen Top-Vereinen Spieler in einem Alter gerade sind, wo Werner eigentlich ganz gut so als irgendwann mal kommender Ersatz mit so einer Übergangsphase von 2 bis 3 Jahren vielleicht hinpassen könnte als Mittelstürmer. Und natürlich gerade bei solchen Vereinen ist ein schneller Mittelstürmer auch was man sehr, sehr gerne sieht für den Fall, dass man halt irgendwie, ne, du liegst vorne und hast dann Konterfußball und machst dann aus deinem 1:0 nochmal so ein 6:1 oder so. Da gibt es ja im Moment einige Mannschaften, die so einen Fußball spielen. Und deswegen glaube ich halt, also ich hätte nichts dagegen, wenn es Schalke, Dortmund, Leverkusen sind. Ich kann mir auch noch Leipzig drin vorstellen. Ich hoffe für die Eintracht so ein bisschen mit derselben Begründung, warum ich mit Fortuna vorsichtig bin, dass es vielleicht nicht gerade die Champions League wird, weil ich dann fürchte, dass so ein bisschen so ein Semi-Größenwahn einsetzt, der im Endeffekt mehr schadet als nutzt. Aber wer weiß, vielleicht wirtschaften die auch so, dass sie sagen, wir nehmen die Champions League mit, wir machen die als nicht hohe Priorität, weil wir davon ausgehen, dass wir nach der Vorrunde Euroleague spielen. und konzentrieren uns dann danach, sobald wir ausgeschieden sind, wieder auf die Liga, aber haben halt die 15, 20 Millionen, keine Ahnung, wie viel die Champions League bringt, wenn man relativ früh rausgeht.
Ich glaube, das kannst du nicht. Also so, das geht, glaube ich, nicht, einfach so nüchtern dran zu gehen. Ne? Da sind die Erwartungen dann so hoch und ich.
Ja, aber es gibt dann so viele Vereine, die sich in so eine Richtung mit Neuverpflichtungen und Klauseln und allem Möglichen verstärken, dass es trotzdem nicht ernsthaft reicht, um in der Champions League mehr als die Vorrunde zu überstehen.
Genau.
Und du dann danach vor dem Problem stehst, dass die Spieler alle unzufrieden sind, weil sie sagen, ja gut, dann bin ich aber auch weg, dann nehme ich auch das nächstbeste Angebot an. Ja. Und natürlich immer noch das Risiko, die spielen ja im Moment ein bisschen über ihren Verhältnissen. Also ja, die sind ja nicht von der Qualität her die viertbeste Mannschaft. Und wenn dann noch das Problem bestehen sollte, dass irgendwer, der gut ist und viel Potenzial hat, vielleicht auch weggeht, dann sehe ich halt auch so eine Situation wie bei Köln kommen, dass es dann durch die Belastung mit der Champions League oder Euro League 3-4 Verletzte mehr gibt. Und schon stehst du mit einer Mannschaft da, die eigentlich das Potenzial hat, im Mittelfeld zu spielen, wo ein Schlüsselspieler gegangen ist und 5 andere verletzt sind. Und plötzlich stehst du auf Platz 15 oder 16.
Wobei man auch zu deinem letzten Argument sagen muss, vielleicht gehen auch Spieler, wenn wir die Champions League verpassen. Also bestes Beispiel, Lukas Radetzky, der hat eigentlich, ja, wollte schon.
Der ist ja schon seit einem Jahr weg eigentlich, offiziell.
Eigentlich ja, aber er hat jetzt auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, ja, wenn wir international spielen, dann verlängert er möglicherweise seinen Vertrag. Also es kann auch eine Chance sein.
Ja.
Ja. Ja. Wenn ich das Gefühl hätte, dass das eine Mannschaft ist, die sich in dem Bereich mittelfristig definitiv etablieren kann in Deutschland, dann würde ich das vielleicht anders sehen, aber das sehe ich im Moment noch nicht. Also ich sehe halt im Moment, dass wir haben in Deutschland bis auf München fast so eine Situation wie in England, was die Top-Clubs betrifft, von der Stärke, wie ich sie sehe. In England sind es Top 6, in Deutschland sind es Top 5 und zu diesen Top 5 zählen halt für mich München mit großem Abstand, dann Dortmund und dann mit so ein bisschen Abstand Schalke, Leverkusen, Leipzig ungefähr auf einem Level und dann kommt erstmal eine gute Weile nichts.
Ja.
Und wir haben halt nur 4 Champions-League-Plätze.
Ich möchte ganz kurz einwerfen, das ist jetzt ein bisschen, hat damit nicht so recht zu tun, möchte ganz kurz über die Leistung von Borussia Dortmund im Europapokal in diesem Jahr reden.
Grandios.
Ja, ja, also bei aller Liebe, ja, ich würde auch unterschreiben, dass Dortmund die zweitbeste Mannschaft in Deutschland ist, aber alter Schwede, was haben die dieses Jahr für eine Grütze im internationalen Wettbewerb gespielt?
Also Wahnsinn,
Champions League, ne? Champions League war schon unterirdisch, irgendwie gegen wen haben sie zweimal unentschieden gespielt? Gegen Borisov oder was war das?
Nikosia.
Nikosia, ja. Noch schlimmer.
Grandios. Und dann gegen Red Bull Salzburg ausgeschieden.
Ey, vor allen Dingen, die sind Gruppendritter geworden mit 2 fucking Punkten.
Ja, die haben kein Spiel gegen Nikosia gewonnen und die anderen beiden verloren. Aber dass sie die anderen beiden zweimal verlieren würden, war halt sehr, sehr wahrscheinlich. Ne? Also Tottenham und Real.
Ja gut, aber in den letzten Jahren, ich meine, okay,
dass man da zumindest mal Unentschieden rausholt oder so.
Und ja, dann so, klar, aber auch gewinnt, ist halt aber, der Teil, also dass diese 4 Spiele, die waren kein großes Wunder. Da haben sie auch noch ein bisschen Pech dabei gehabt, sonst hätten sie vielleicht zumindest mal ein paar Punkte geholt. Hm. Aber das war kein großes Wunder. Das Wunder in Anführungsstrichen war halt, dass sie gegen Nikosia nicht zumindest 6 Punkte geholt haben.
Ja, aber ich meine, es gab vor ein paar Jahren, das ist doch gar nicht so lange her, da hat Borussia Dortmund so eine Gruppe mal gewonnen, ne? Also gerade mit Real und so haben sie ja immer gut gegen ausgesehen. Also, dass sie dann wirklich so untergehen, damit konntest du jetzt echt nicht rechnen. Und sagen wir mal ehrlich, in der Euroleague haben sie dann auch blamiert, ja? Also gegen, war das Atalanta Bergamo eine Runde vorher? Ja, ne? Das war ja schon irgendwie sehr, also das war ja auch nicht souverän, ja? Und dann jetzt gegen Salzburg, alter Schwede. Also ja, vielleicht liegt das auch daran, dass das Phänomen gab es bei Werder auch mal, als wir 6 Jahre Champions League gespielt haben, dass man so ein bisschen satt ist, so gefühlt, ne? Und viele Leistungsträger, die Leistung nicht bringen, die sie können. Mario Götze, den ich immer noch für einen hervorragenden Fußballer halte. Jetzt habe ich heute schon wieder gehört, dass der irgendwie den Verein wechseln möchte. Warum, weiß ich auch nicht. Wäre ja schön, wenn er sich mal bei irgendeinem Verein mal wieder irgendwie durchsetzen würde, bevor er wechselt. Ja, und Trainer ist halt auch ein dickes Ding bei Borussia Dortmund, ne? War es schlau, dann den Stöger zu holen, der aus so einer Negativspirale beim ersten FC Köln dann kam. So, und es ist ja nicht deutlich besser geworden jetzt, sagen wir mal
ehrlich. Aber so ein bisschen Varianz hast du doch immer. Und ich kann immer nur das Beispiel auch aus dieser Saison bringen mit Cristiano Ronaldo. Wie viel hat er in der ersten Saisonhälfte bei Madrid getroffen? 3 Tore oder 4? Die ganze Welt hat sich das Maul zerrissen, dass Cristiano Ronaldo seinen Zenit lange überschritten hat, dass es Ewigkeiten abzusehen war, dass er sowieso nichts mehr auf die Kette kriegt, dass er das Tempo und die Spritzigkeit nicht mehr hat und dass er nur noch vor dem Tor steht und die Bälle einschiebt, die ihm andere auf den Fuß servieren, unter anderem Toni Kroos. Das hast du nach der ersten Saisonhälfte gehört. Jetzt hat er in den letzten 8 Spielen 17 Tore gemacht. Das ist mehr als 2 Stück pro Spiel. Ist im Moment der erfolgreichste Torjäger in Gesamteuropa. was alle Wettbewerbe betrifft, wobei natürlich Spanien auch mehr Spiele hat als Deutschland und so weiter, aber trotzdem. Er ist im Moment wieder die Nummer 1 von Europa, auch wenn Messi auch die Saison, nicht seines Lebens, aber auch eine super Saison spielt. Und schon sind alle wieder ganz still und sagen, ja, habe ich ja immer geahnt. Also bei Cristiano Ronaldo war ja klar, dass der wieder in Form findet. Und so ist dasselbe ist mit Dortmund. Dortmund hat ohne jede Frage einen scheiß Teil einer Saison gespielt. Jetzt sind sie ja auch wieder absolut auf Kurs.
Ja, und sie haben, Liga, ne?
Die haben eine Katastrophe.
Ja,
ja, aber sie sind im Pokal sind sie gegen München ausgeschieden. Was erwartest du da anderes?
Also, ja, ich meinte jetzt eher so auf die Europacup bezogen.
Ja, also, national sind sie gut. Im Europacup haben sie definitiv Kacke gespielt. Ohne jede Frage. Sie haben scheiße gespielt und vor allen Dingen gegen Salzburg auch sang- und klanglos ausgeschieden. Vom Rückspiel hätte ich mehr erwartet. Nur. Das ist doch, das gibt ja nicht die Leistung, den Leistungsstand von Dortmund auf Dauer wieder. Oder, also, wenn ja, schickt mir bitte alle irgendwie eine Mail oder tweetet mich an. Und dann unterhalten wir uns nächste Saison, sobald Dortmund wieder irgendeine fantastische Positivserie macht. Und da werdet ihr wieder alle ganz kleinlaut sagen, ja, okay, das haben wir eigentlich auch gewusst, dass Dortmund wieder hinkommt. Ja. Weißt du, diese ganzen
Aber das hat man ja diese Saison schon gesehen, ne? Georg. Also erinnere dich bitte an den Anfang der Saison von Borussia Dortmund, wo sie alle, jedes Spiel so mit 5, 6 Dingern gewonnen haben. Unter, wie hieß der holländische Trainer noch?
Bosch,
genau.
Und dann haben sie genauso weitergespielt und die Dinger verloren, ohne dass irgendjemand wusste, warum sie die verloren haben.
Auf einmal.
Aber das ist ja nun auch ein Phänomen, das gab es vorher schon mal bei Dortmund, und zwar in der letzten Klopp-Saison.
Ja,
so, wo sie einfach auch anfangs Ewigkeiten lang total glücklos auch in ihrem Spiel waren. Ich glaube, so kann man das auch am besten umschreiben mit glücklos.
Absolut.
Und dann mittelfristig aber eben diese Regression zum Mittelwert der Leistung hin wieder stattfindet, der dann eben nach oben geht.
Wir müssen einen Fußball-Podcast machen. Genau, das ist nicht der Fall gewesen. Sie haben gut gespielt in Klopps letzter Saison und sie waren, glaube ich, die zweite.
Also nicht immer, aber.
Ja, schon. Also was, sie haben nicht herausragend gespielt und nicht meisterwürdig. Aber sie haben zumindest so gespielt,
wie eine Mannschaft,
die sich für die Champions League qualifiziert und nicht wie der Tabellenletzte. Und dann haben sie die Hinrunde als Tabellenletzter beendet. Dann kam die Regression zur Mitte. Sie beenden das Ganze als Siebter und sind immerhin noch für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Ja. Und Klopp musste halt nicht gehen, weil natürlich alle wussten, naja, Klopp, der kriegt schon was hin. Also. Und
wobei Klopp ist ja dann gegangen in der letzten Saison. Ne?
Klopp ist von sich aus gegangen, aber er musste
dann nicht in der Winterpause gehen. Dann ist Thomas Tuchel gekommen und hat eben mit Borussia Dortmund wieder so eine Saison hingelegt, wie man das eigentlich auch hätte erwarten können.
Vielleicht,
wo sie dann die beste Zweiten wurden irgendwie aller Zeiten.
Ja, der hat so viele Punkte geholt, dass es 5 Jahre gab, in denen man nicht Meister geworden ist mit so vielen Punkten. Exakt. Und eins davon war dieses Jahr.
Ganz kurze Zwischenfrage dazu mal, das ist nämlich echt interessant. Ne? Was haben die Dortmunder den Tuchel am Ende vom Hof gejagt? Ja, also ich habe viele Kumpels im Bekanntenkreis, die Dortmund-Fans sind, die alle gesagt haben, Tuchel muss weg und er passt nicht zur Mannschaft und er ist zwar vielleicht ein guter Trainer, aber er passt menschlich nicht zum Verein. Dieses Gesülze. Und ich habe gesagt, Leute, es ist ein guter Trainer, das werdet ihr noch bereuen, das weiß ich noch irgendwie. Irgendwann werdet ihr dem nachjammern. Und dann kam dieser grandiose Saisonbeginn und da war ich dann, wie der Georg auch gerade schon erklärt hat, war ich dann ganz klein und habe gesagt, okay, habe ich mich wahrscheinlich dann getäuscht. Und irgendwann ging es dann doch los irgendwie. Ich habe dann dieses Jahr, hätten wir den Tuchel vielleicht mal doch nicht vom Hof gejagt, ja.
Aber sie haben ihn ja nicht gefeuert, weil der Kacke war.
Exakt.
Also sie haben den, glaube ich, ganz, ganz schweren Herzens gefeuert, weil ich nehme einfach mal an, gerade mit den hier Schmelzer und wer ist das noch? Sahin in Dortmund,
Sahin, ja,
die sich da irgendwie mit ihm quergestellt haben.
Ja, vor allen Dingen Watzke, ne?
Watzke war das auch nach diesem Attentat irgendwie, das hatte Tuchel ja jetzt auch unter der Woche mal mit thematisiert.
Ja, ja, okay.
Dass es da einfach einen menschlichen Bruch gab zwischen
dann,
ihm und den
das kam
Leuten.
Dazu, aber halt auch mit den Spielern, dass dann halt irgendwie die Wahl stand, habe ich da jemanden, der mir selber möglicherweise noch ordentlich auf die Füße tritt, aus Sicht von Watzke? Und der sich mit diversen Spielern, die im Moment zumindest noch Wortführer in dem Kader sind, anlegt. Und dann möglicherweise mal eine Phase, wo es nicht ganz so super läuft, weil immer noch klar war, dass selbst mit Tuchel zumindest die Meisterschaft erstmal noch kein Thema ist, die Champions League auch nichts ist, wo man davon ausgeht, mal im Finale zu stehen oder das Ding zu gewinnen. Also auch mitunter titellose Jahre in Dortmund. Und dann so ein Chaos. Oder sage ich, ich gucke, dass ich einen ähnlich guten Trainer finde, aber dafür Ruhe habe. Also ich glaube, die haben den ganz, ganz schweren Herzens gehen lassen.
Dazu zwei Fragen. Frage 1, wird Stöger nächste Saison Trainer sein oder versucht Borussia Dortmund irgendeinen Kracher zu holen? Was meint ihr?
Also ich glaube erstmal nicht, dass sie Stöger weiter behalten werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass sogar ein Peter Stöger einfach selber so die Intelligenz mitbringt, da von sich aus zu sagen, dass es vielleicht nicht die Idealvorstellung ist, da weiterzumachen. Weil er sich damit wahrscheinlich auch nicht unbedingt den größten Gefallen tut, sondern vielleicht dann auch mal ein bisschen Pause einzuschieben, was vielleicht gerade nach Köln auch eine schwierige Phase für ihn war, wo er ja direkt danach auch übernommen hat, wieder den nächsten Unruheherd, indem er halt medial gesehen noch viel mehr unter Druck steht, weil man ihn in Köln lange Zeit ja gar nicht hat gehen lassen, obwohl die Ergebnisse katastrophal waren, einfach weil er schon aufgrund der Leistung vorher auch für die Europa League sich da qualifiziert zu haben, eine Lichtgestalt war.
Ja.
Aber ob Borussia Dortmund dann quasi auch direkt diesen Weg geht, wieder einen, ich sage mal, internationalen Top-Trainer zu holen, weiß ich nicht. Vor der Schwierigkeit steht ja gerade unter anderem auch Bayern München. Wahrscheinlich werden wir das auch mal so, ja, so ein bisschen thematisieren.
Unter beiden Vereinen ist Kovac im Gespräch.
Also, hoffentlich nicht. Also ich glaube, Niko Kovac ist bei relativ vielen gerade im Gespräch, einfach weil es wirklich an Leuten mangelt, die hier direkt aus Deutschland kommen und gerade Top-Trainer sind. Aber wenn man jetzt mal gerade irgendwie einen Jürgen Klopp, einen Thomas Tuchel rauslassen.
Wovon beim Ausverkauf von Frankfurt war, das wäre ja Worst Case, Alex, oder? Wenn Kovac den Verein verlässt, oder?
Das Szenario ist aus meiner Sicht unvorstellbar. Der Hübner hat es auch jetzt schon gebetsmühlenartig in mehreren Talkshows wiederholt. Vertrag bis 2019, keine Ausstiegsklausel, nicht verhandelbar.
Okay.
Was ich für plausibel halte, ist dann bei Dortmund, dass man dann wieder eher einen jungen Trainer holt, den man das dann auch diesen, aber ich sage mal, fast Neuaufbau irgendwie, genau, dieser Mannschaft überlässt, weil halt gerade viel weg ist.
Ich glaube es auch. Also zu Dortmund passt irgendwie ein junger, innovativer Trainer eigentlich wie Tuchel.
Wir haben zum Beispiel in der U19 ein paar relativ gute Leute. So Eduard Graf ist ein Name, den ich persönlich sehr schätze. Aber ich weiß nicht,
du meinst, ob er wirklich, eine Chance kriegt. Du meinst wirklich, dass ein Weltklub wie Borussia Dortmund sich so einen
Warum
Trainer
nicht?
Holt?
Warum
das
nicht?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Auf Schalke hat es gerade mit Tedesco auch einigermaßen funktioniert, ja, würde man sagen.
Aber Dortmund ist doch so eine Mannschaft, die eher so denjenigen auf der zweiten Stufe des Sprungbretts nimmt. Also einen, der sich als quasi so als Trainer von einer Gammelmannschaft schon bewiesen hat, aber eben noch nicht den Riesenerfolg hat.
Was ist denn mit dem Trainer von Hoffenheim eigentlich? Der
Nagelsmann?
Auch
Hype ist vorbei, ne?
Ja,
der Hype ist nicht sagen.
Aber ein schlechter Trainer ist, was mit Alex Nuri zum Beispiel? Der ist auch zu haben, habe ich gehört.
Was hier mit dem Bremer Trainer?
Vergiss. Ja gut, wir tauschen nächste Saison sowieso wieder gegen unseren U23-Trainer. Das ist mittlerweile Tradition in Bremen.
Ja. Wen ich mir Dortmund sehr gut vorstellen können, ist der Wagner von Huddersfield. Weil der ist auch tatsächlich mit dem Klopp verwandt und so weiter. Also das halte ich für das wahrscheinlichste Szenario tatsächlich. Der ist mit Huddersfield aufgestiegen. Und ist jetzt, ja, kämpft noch um Klassenerhalt, aber wird es höchstwahrscheinlich schaffen. Von daher auch so ein Kandidat vielleicht von außerhalb.
Und Tuchel hat ja angeblich schon bei Arsenal zugesagt, ne?
Sagen Sie, ich dachte bei Arsenal auf gar keinen Fall und PSG.
Ich dachte bei PSG auch, ja. Aber gut,
ja, ich weiß, heute gelesen,
weiß wahrscheinlich nur Thomas Tuchel und vielleicht nicht mal der. Ja.
Und dann bleibt er 2 Jahre da, macht wieder ein Jahr Pause.
Ja, aber so hat er keinen Burnout, so geht's ihm gut, ne? Und man muss ihm lassen, überall wo er hingeht, hat er Erfolg, ne? Das muss man ihm lassen. Also
aus einer Mannschaft einfach das Optimum rausholen.
Ja, genau. Gut, eine These noch, die ich in den Raum werfen möchte und die, wo ich sehr gespannt bin auf eure Reaktionen, und das ist das alte Thema aus Werder kann davon ein Lied singen. Bayern München kauft allen anderen Bundesligisten /Konkurrenten die Superstars weg.
Ja, der Punkt ist, für Bayern München gibt es keine Konkurrenten mehr gerade, deswegen ist das sofort egal.
Weil ich bei dieser These immer die Bayern-Fans sofort komplett ausrasten. Der wollte sowieso weg.
Nein, das tun sie deshalb nicht, weil die Ablöse frei rübergehen nach München.
Ja.
Okay, das auch, ja.
Okay, aber jetzt also mal ernsthaft. Ja. Also, macht Bayern das natürlich, oder ist das ein gemeines Vorurteil, was so nicht stimmt?
Natürlich machen sie das.
Frage ist, machen sie das vorsätzlich?
Meinst du mit dem Vorsatz, wir wollen den anderen Club schwächen?
Genau.
Glaube ich nicht.
Das der Vorsatz ich auch nicht. Ist, sich selber zu verbessern, und da brauchen wir nur mal die besten Spieler, die so in der
Bundesliga rumlaufen. Ich meine, nur die Lewandowski-Wechsel. Also Lewandowski, der ablösefrei, einer der besten Stürmer Europas, der ablösefrei Dortmund verlässt und nach München geht. Da, wo Lewandowski die letzten 8 Jahre der Bundesliga war, war die Meisterschaftsschale.
Ja. Ja, aber es gibt halt auch Negativbeispiele, ne? Wo du das Gefühl hast, okay, den setze ich Bayern München auf die Bank und natürlich Verschwörungstheorie,
aber glaube, um die Gegner... das machen die auch tonnenweise, aber ich glaube nicht, dass sie das machen in erster Linie, um Gegner zu schwächen, sondern weil das Spieler sind, die sie halt so als so Perspektivspieler sehen. Und also ich meine, bei München ist ja ein Talentfriedhof. Wer nach München hingeht und 18, 19, 20 ist und jetzt glaubt, dass er sich in München im Kader durchsetzt, der hat sich an den meisten Fällen geschnitten.
Serge Gnabry wird interessant,
ja,
ne?
Ja, aber auch der hat sich ja jetzt erstmal nicht in München so weit entwickelt.
Ja, das meine ich, aber nächste Saison geht er ja zu München, ne? Und
genau.
Das ist halt die Frage, ob das schlau ist.
Und die holen sich dann Spieler. Wenn die Spieler Pech haben, müssen sie in München bleiben. Und spielen halt wenig bis gar nicht. Wenn sie Glück haben, werden sie irgendwo verliehen. Siehe auch Lahm, den Durchbruch hat er in Stuttgart geschafft. Es gibt ganz, ganz wenige. Alaba und Kimmich, glaube ich, sind zwei Varianten von Spielern, die sehr junges schon geschafft haben, eine entscheidende Rolle in München einzunehmen.
Thomas Müller auch.
Stimmt, Müller auch. Und Götz ist da total nach hinten losgegangen. Und Poldi
von anderen Leuten wie Jan Schlaudraff oder so müssen wir nicht reden.
Ja, gut, wollte
ich was mit Sandro Wagner,
ja, auch
war das ein schlauer Karriereschritt? Das ist auch eine Frage, ne?
Im Moment, aus seiner
Sicht. Wieso nicht? Klar.
Ja, gut, aber ich meine, ich fand das sehr, sehr seltsam. Ne? Bei Hoffenheim irgendwie, in Anführungsstrichen, gesetzt, Superstar, geht zu Bayern München und ist Backup für Lewandowski. Und das in dem WM-Jahr, wo man sich für die WM empfehlen will. Ne? Anfangs, klar, er kriegt seine Spielzeit, er wird immer wieder irgendwie eingewechselt. Und wenn man mal eine Woche hat, irgendwie wo Champions League und weiter, dann darf er auch mal von Anfang an spielen. Aber eigentlich ist er doch nur Ersatz, wenn man mal ehrlich ist, oder?
Ja, ist er auch, klar.
Allgemein schon.
Ergänzungsspieler.
So, aber da ist ja auch der Punkt bei den Bayern, im Gegensatz zu so ziemlich jedem anderen Verein auch in Deutschland, dass da erwartet wird, dass in allen drei Wettbewerben, die eben zur Verfügung stehen, man da eigentlich den ganzen Weg geht, also bis hin zum Titel idealerweise und entsprechend halt auch wirklich in diesem Dreitagesrhythmus jedes Mal eine richtig gute Mannschaft aufstellen
ja,
muss.
Ja, genau, und dafür haben
sie halt sich durch Rotation da auch genau andere Möglichkeiten ergeben im Kader, als das jetzt bei einer Mannschaft wie Schalke oder Dortmund oder irgendwas der Fall ist.
Ja, und der Heinkes
bestes Beispiel, guck dir Dortmund an und die Position des Mittelstürmers. Also die haben ja eine ganz merkwürdige Kaderbesetzung. Die haben zwar viele super gute Offensivspieler gehabt, jetzt auch Aubameyang mit eingerechnet. Im Moment haben sie ja nicht mal einen eigenen guten Mittelstürmer, den sie besitzen, sondern nur Michy Batshuayi, der ausgeliehen ist und unbezahlbar, wenn sie ihn wirklich kaufen wollen.
Ja.
Sie haben tolle, viele teure Flügelspieler, offensives Mittelfeld und alles Mögliche. Sie haben eine durchwachsene Abwehr. Wenn sich da ein, zwei Leute versetzen, dann stehen da schon eher Kicker, Treter auf dem Platz. Und dann hast du halt die Situation gehabt, du hattest Aubameyang. Wenn der sich verletzt ist oder gesperrt wird, da ist da eigentlich niemand, der diese Position richtig gut als Hauptposition spielt. Du hast einen Isak, der 18 ist oder 19 ist. Und in München haben sie einfach jetzt zwei.
André Schürrle möchte ich bitte dann noch ganz kurz
aber als Mittelstürmer
ist kein Mittelstürmer.
Ist auch eher ein Außenstürmer. Also ein
tendenziell schon eher. Ja. Aber da muss man die Position vielleicht auch einfach nicht besetzen. So, dann kann man das eben
aber
auch taktisch ein bisschen flexibler machen.
Aber sie spielen es doch immer. Sie spielen doch
ja,
immer.
Ja, das ist das andere.
Und dann stehst du halt.
Warum man ganz, das spielt, wenn man keine Position hat?
Guck die Spiele an, in denen Aubameyang gestreikt hat oder gesperrt war oder sonst was. Wie die ausgegangen sind, wie Dortmund da so gespielt hat. Ich glaube, die haben den zweimal selber auf die Bank gesetzt. Einmal hat er, glaube ich, eine Gelb-Rot-Sperre oder Rotsperre gehabt. Und ich glaube, es war das Schalke-Spiel, wo er Gelb-Rot gekriegt hat.
Kann sein.
Nicht mehr.
Ja, und dann hast du halt eine Mannschaft, die erstmal die ersten elf sehen super aus und können auch mit jedem anderen mithalten. Aber sobald du halt mal vier Mann oder fünf von den ersten elf austauschen musst, sieht es ganz, ganz zappenduster aus. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Überlegung, die Sandro Wagner hat, dass er halt sagt, ich krieg definitiv meine Einsatzzeit auch in München. Also ich werde halt auch, keine Ahnung was, 1000 Spielminuten oder so auf die Saison gesehen oder noch mehr in München bekommen und bei so manchen Spielen in jedem Wettbewerb auch mal eingesetzt werden. Auch wenn Lever die Nummer 1 ist. Und dann habe ich natürlich noch bestimmt die ein oder andere Einsatzzeit, wenn Lever geschont werden muss oder vielleicht ein bisschen verletzt oder
angeschlagen. Und ich gewinne vielleicht ein paar Titel.
Und ich gewinne Titel, ja.
Und er sieht auch in der Zeit, in der er da spielt, vergleichsweise besser aus auf dem Platz, weil er auch noch einen Haufen richtig guter Mitspieler hat.
Das wollen wir ja, das ist auch nicht das Unangenehmste in München, irgendwie mit einer 3-0-Führung in der 80. oder in der 65. oder 75. Minute eingesetzt zu werden.
Ja, dann macht er da noch seine ein, zwei Butzen und fertig.
Ich glaube, da würde ich widersprechen. Ich würde sagen, als Spieler, wenn du bei einem kleineren Verein bist und alles auf dich zugeschnitten ist, siehe Sandro Wagner damals in Darmstadt, ja, da kannst du, finde ich persönlich, mehr überzeugen, als wenn du, wie Barlo gerade gesagt hast, in München in der 75. Minute eingewechselt wirst.
Aber die Frage ist denn irgendwas, auch, was ein Joachim Löw so als Reward mitgibt?
Aber hast du das Gefühl, dass Sandro Wagner ein Arbeiter ist, der möglichst viel ackern will auf dem Platz bei einem Verein wie Darmstadt? Ich habe das den Eindruck bei Wagner nicht unbedingt. Wagner ist für mich irgendwie eher einer, der, also der ist so der.
Das ist ein Zielspieler.
Der Zlatan Ibrahimovic vom Auftreten her, ja. Mit dem Talent von ein bisschen unter Horst Rubesch oder so.
Ja, okay. Ja, die Frage ist, also, wie würdet ihr denn, wenn ihr Yogi wärt, wen würdet ihr denn zur WM, da reden wir übrigens gleich auch noch drüber, wen würdet ihr denn eher mitnehmen? Also vielleicht auch beide, aber jetzt.
Das ist schwer.
Jetzt brechen wir es mal runter. Würdet ihr Mario Gomez mitnehmen oder würdet ihr Sandro Wagner mitnehmen?
Niemand von beiden.
Ja, das war natürlich super. Nochmal nacheinander, bitte. Komm, wir fangen oben an. Alex, wen würdest du mitnehmen?
Ich würde auf jeden Fall Gomez mitnehmen, der kennt die Mannschaft. Und was ich noch zu Wagner sagen wollte, man darf auch nicht vergessen, er ist schon 30, ne? Also, was soll der noch erreichen? Der ist
Gomez bei ist Bayern. Noch älter, oder?
Nee, ich meine jetzt nur auf den Bayern Wechsel München, zu Bayern bezogen. Weil, was soll er denn noch erreichen? Ist doch eine super Sache, Backup zu sein, hat sich gehaltstechnisch verbessert. besser geht's.
Die Familie ist wohl auch in München, also hat das wohl auch ein paar Gründe für ihn selber, da so im
persönlichen. Wie viele Leute ihre Familie in München haben, ist ein
Wahnsinn. Ja. München soll auch eine relativ große Stadt sein, aber ich würde sagen.
Auch eine schöne. Ja, alle kommen nach Hause, ne? Alle kommen nach Hause zu Bayern München.
Und haben schon immer in München Bettwäsche geschlafen.
Marlo, wie würdest du denn mitnehmen? Mario Gomez oder Sandro Wagner?
Nils Petersen.
Ja, warum eigentlich nicht? Meinst du es ernst, nee, oder war das jetzt Spaß?
Keine Ahnung, ich denke, also, ich kann, ist der überhaupt Deutscher? Ich glaube schon.
Klar ist er Deutscher. Der
war eine Paralympische Spiele. Sehr gut. Finale, Mann.
ich finde den eigentlich über die letzten Jahre. Er hat halt nie eine Stammposition gehabt. Der war halt irgendwie immer Joker. Und alle haben sich immer gewundert, dass er irgendwie ein halbes Jahrzehnt der beste Joker der Liga ist. Aber keiner hat ihn zum Stammspieler gemacht. Und jetzt ist er halt in Freiburg das erste Mal Stammspieler und ich glaube auch Captain. Und trifft richtig gut. Natürlich kriegt er auch jeden Elfmeter. Also wie viele Elfmeter hat er gemacht? 6 oder so hat er schon, glaube ich. Oder ich weiß es nicht, wie viel. Auf jeden Fall viele. Aber der ist auf jeden Fall jemand, der für mich ungefähr in derselben Liga ist wie Wagner oder Gomez. Aber mit dem Argument, keine Erfahrung bei internationalen Turnieren oder umgekehrt viel Erfahrung bei internationalen Turnieren und viel mit der Nationalmannschaft, viel mit Löw gearbeitet, ist Gomez, glaube ich, die Bank. Damit macht man am wenigsten falsch. Wenn Nils Petersen keine Leistung bringt, sagen alle, warum nimmst du auch Nils Petersen mit und nicht Gomez, der schon bei 3 Weltmeisterschaften dabei war. Wenn Gomez keine Leistung bringt, dann sagt man, naja gut, aber viel bessere Auswahl hätten wir sowieso nicht gehabt. Ich glaube, es wird sich an den letzten Spieltagen entscheiden, wie Gomez und Wagner jeweils spielen in den letzten 7 Spieltagen.
Ja, und das ist halt wieder das Ding, genau das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Der Gomez spielt im Prinzip, auch wenn Stuttgart jetzt 8. ist, bei einem Abstiegskandidaten. Ne? Da ist alles auf ihn zugeschnitten, er macht die Buden und kann dann glänzen. Ne?
Aber Gomez hat Wagner, überall geglänzt.
Der auf der Bank sitzt und seine Gomez Familie ist, in München telefoniert.
Gomez ist für mich auch einer der am meisten unterbewerteten Spieler der letzten Jahre. Auch zu das, dem ja. Zeitpunkt, als Zlatan Ibrahimovic zu PSG gewechselt ist, haben Gomez und Zlatan dieselbe Torquote für ihren jeweiligen Verein gehabt. Der eine für Bayern und der andere für den AC Milan. Und alle reden von Ibrahimovic, als würde er auf dem Niveau von Messi spielen und von Gomez, als wäre es irgendein Provinzkicker. Und dann kam
Gomez halt denke ich immer an diese unfassbaren Szenen. War das bei der EM?
Bei der EM, wo das Ding übers Tor
geschossen hat. Den Österreicher. Ey, das war EM 2008, Leute.
Vergisst man nie, ne? Mario Gomez ist einfach auf diese Szenen irgendwie stigmatisiert. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie.
Ja, aber das ist so ein bisschen das Phänomen, das wir auch gerade eben mit Mesut Özil zum Beispiel haben.
Ja, genau. Also der hat halt eine lange Zeit also für die Nationalmannschaft eben nicht die besten Spiele gemacht. Der hat auch nicht Kacke gespielt, aber er hat halt ne, dieses eine Ding, was er da aus einem Meter Entfernung übers Tor schiebt, wo du dich fragst, das würde ich nicht mehr hinkriegen, wenn ich klären müsste. Und er macht halt trotzdem Tore. Er macht halt echt, also auch bei so einer Gurkentruppe wie Wolfsburg hat er seine Tore gemacht. Jetzt bei Stuttgart trifft er ganz gut. Also er macht halt seine Tore. Und als er zuletzt, wann war das? War das 2014? Nee, 2016 war das.
Bei der EM
wieder mal eingepackt wurde. Und jeder sagte, Löw, bist du bescheuert, den Gomez mitzunehmen? Und plötzlich siehst du den in den ersten Spielen und denkst dir, ja, habe ich ja schon immer gesagt, also Gomez ist eine Bank. Da hat doch auch jeder gesagt, Gomez, warum nimmst du die Pfeife mit? Und dann spielt er plötzlich die EM und du denkst dir, das ist gar nicht mal so verkehrt. Scheiße, Gomez ist verletzt, wie sollen wir jetzt gewinnen?
Genau. Aber das ist echt so ein Phänomen bei Gomez. Ich finde, bei Gomez ist auch ein Spieler, der eine unglaubliche, sagen wir mal, Breite hat, was sein. Also ich glaube, der ist sehr von seinem Selbstvertrauen abhängig. Vielleicht mehr als jeder andere. Also der hat Leistungen gebracht, wo du sagst, hier gegen Österreich oder auch teilweise mal bei Bayern München, wo du sagst, Alter, das ist ja, was ist das denn für eine Gurke? Und dann ging er in die Türkei oder vorher war er noch bei Florenz, aber in der Türkei, wo er dann Torschützenkönig wurde und wirklich einfach jedes Ding reingemacht hat und man das überhaupt nicht so wahrnimmt in Deutschland, weil man die türkische Liga nicht verfolgt. Und dann kam der aufgrund dieses Momentums und dieses Selbstvertrauens zur EM vor 2 Jahren und hat irgendwie, war auf einmal der beste deutsche Stürmer, hat die meisten Tore gemacht. Alle haben gesagt, Gomez ist der Allergrößte. Ne? Das ist also bei ihm
aber nicht. Selbst in der Saison, wo der in München gefeuert wurde, und das war noch die Saison, was heißt gefeuert, aber ne, wo ihm nahegelegt wurde, sich
eine neue Mannschaft zu suchen. Das war die Champions League-Saison, ne, weil die gewonnen haben, ja.
Das war die Saison, wo Mandzukic noch da war. Da hat er. War er der Bundesligaspieler mit den meisten Toren pro gespielter Minute. Er hat halt, war halt kein Stammspieler. Aber er hat selbst da, wo er nicht Stammspieler war, super gut getroffen. Jeder stempelt das im Nachhinein ab. Ja, da war er ja verletzt und dann war da nicht mehr so die Leistung. Und dann ist er nach Italien gegangen und dann Türkei. So die typischen Karriereendestufen. So ein Gammelverein in Italien und dann irgendwo in die Türkei. Aber er hat damals in München noch richtig, richtig gut gespielt. Man verklärt das so ein bisschen, wenn man sich anguckt, naja gut, da war Mandzukic, der hat super gespielt, hat er auch. Und dann kam natürlich sowieso Lewandowski. Und Lewandowski war zu dem Zeitpunkt, als er nach München gekommen ist, auch ein guter Spieler, ohne jede Frage. Aber der hat ja auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht in München.
Ja, da kommt ja auch noch mit dazu, dass das, glaube ich, dieser Umbruch war von Jupp Heynckes hin zu Pep Guardiola, der auch direkt gesagt hat, so einen Spielertypen wie den Gomez braucht er einfach auch in seinem Spielsystem nicht. Das glaube ich, diese Entwicklung auch nochmal ein bisschen verschnellert hat.
Das kann gut sein, dass der Trainer der ausschlaggebende Punkt war, warum sie den Gomez aussortiert haben. Und der ist ja auch für ein Appel und ein Ei damals gegangen nach Italien.
Genau, ja.
Gut, bevor wir über die kommende Weltmeisterschaft reden, vielleicht noch eine kleine Frage, weil das auch spannend ist, Bayern München, wenn man sich das mal anguckt, unter dem alten Trainer irgendwie in der Champions League nicht überzeugt, in der Bundesliga Anfang der Saison weit hinter Dortmund, dann kam Good Old Jupp und hat den Dampfer wieder auf Kurs gebracht, hat auch eine gute Ausrichtung jetzt in der Champions League, das heißt, man kann ins Halbfinale einziehen. Die Frage an euch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München dieses Jahr die Champions League gewinnt? Fangen wir an oben. Nee, wir fangen diesmal unten an, beim Bono.
Also ich würde mal sagen, gemessen an der Auslosung, wo ich den Bayern jetzt persönlich doch einiges auch an Glück unterstellen würde, weil man, glaube ich,
hat man ja noch nie gehabt, dass Bayern eine gute Auslosung hatte. Ne?
Sicher. Jetzt. Ja, Krömer, kannst dir einreden, was du willst. Ist jetzt erstmal Fakt, dass es auch hier im Viertelfinale
Moment, aber Bayern, ein guter Teil der Auslosung kommt daher, dass Manchester United es nicht geschafft hat, gegen Sevilla zu gewinnen.
Nein, dann ist aber auch die Frage, ist jetzt Manchester United so das schwerere Los gewesen im Vergleich zu Sevilla? Ich glaube gerade eben auch nicht.
Das ist ein anderer Punkt, da können wir auch noch drüber sprechen. Ja.
Von daher ist das jetzt erstmal nicht so kompliziert, aber nichtsdestotrotz hat man ja jetzt größere Gegner einfach. Ja, ist man aus dem Weg gegangen, hat man Schwein gehabt, dass man jetzt nicht gegen Barcelona, gegen Real oder gegen Manchester City oder was spielen musste, sondern halt in Anführungszeichen nur gegen Sevilla, auch wenn das schwierig genug werden wird. Ja. Aber aller Voraussicht nach wird man dann im Halbfinale stehen, würde ich jetzt erstmal so hinstellen. Mhm. Und dann wird man auf jeden Fall gegen einen sehr guten Gegner spielen müssen. Und dann ist halt die Frage, okay, können die Bayern noch diese letzten drei Spiele ja dann gewinnen? Also quasi Hinspiel, Rückspiel und dann das Finale. Und ich glaube, da sind sie gerade auch mental und taktisch auf jeden Fall auf Augenhöhe mit so ziemlich jedem anderen Team, das es hier gibt. Manchester City und Barcelona vielleicht ein bisschen rausgenommen. Das wäre besser wahrscheinlich, wenn man die nur erst im Finale trifft und vorher nicht, aber.
Das heißt, du würdest dir, Real muss erstmal gegen Juve gewinnen, ne? Das ist ja auch immer
auch
so
das,
unterschätzt.
Ja. Auch das ist ein Punkt, ja. Genau. Aber,
also, wenn Real weiterkommt, hättest du für Bayern München, wäre das Beste los im Halbfinale Real, würdest du sagen?
Würde ich behaupten, ja.
Okay. Ja, Barlo, was denkst du? Wie weit kommen die Bayern dieses Jahr?
538, so eine Fußball-Website, sagt 24%ige Chance auf den Titelgewinn in der Champions League.
Wer ist da Favorit?
Barcelona mit 30, Bayern 24, City 14, Real 12, Juventus 10, Liverpool
City
9.
City 14? Auf was für Daten basiert das denn?
Ach, so auf so geschätzten Stärken der jeweiligen Mannschaften. Also du darfst ja nicht vergessen, jede der Mannschaften, die drin ist, hat ja grundsätzlich noch eine Chance. Und die arithmetische Chance wäre, wenn alle gleich gut wären, 12,5% zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt halt, Bayern ist doppelt so wahrscheinlich, wie es durchschnittlich ungefähr der Fall wäre. Und Barcelona
mit dem Los gegen Sevilla gerade auch ein bisschen plausibler vielleicht.
Das ist ja auch der Punkt, ne? Also man darf ja bei der Champions League nie vergessen, dass ein ganz, ganz großer Faktor beim Gewinnen des Titels ist, Glück zu haben bei der Auslosung. Natürlich Glück bei den Spielen auch.
Absolut.
Aber auch Glück bei der Auslosung zu haben. Wenn du halt Pech hast und kriegst im Viertel- oder im Achtelfinale schon so ein PSG oder so zugelost, oder umgekehrt ein Real zugelost, dann kannst du noch so gut sein, dann bist du halt mit ein bisschen Pech schon weg. Egal, wie gut deine Mannschaft ist. Deswegen finde ich es auch immer so absurd, die Qualität von Trainern an Champions-League-Titeln über einen kurzen Zeitraum auszumachen.
Auch das,
wenn mir Leute erzählen wollen, dass Jupp Heynckes der bessere Trainer ist als Pep, weil sie unter Jupp Heynckes die Champions League gewonnen haben, aber unter Pep nicht. Das ist halt so,
ähnlich wie DFB-Pokal. Wenn man jetzt sagen würde, okay, man bewertet jetzt die Trainer nur an irgendwelchen Leistungen im DFB-Pokal, weil man da eben nur diese ganz wenigen Spiele hat, an denen sich das dann entscheiden würde. Da wäre Niko Kovac ein überragender Trainer.
Das stimmt, aber im DFB-Pokal ist immerhin noch die Konkurrenz ein gutes Stückchen kleiner als in der Champions League. Weil in der Champions League gibt es halt, ich sag mal, drei oder vier Mannschaften, wo München im Poker, würde man sagen, einen Coinflip hat. Also eine 50-50-Chance, ungefähr weiterzukommen, wo eine Schiedsrichterentscheidung vielleicht oder ein glücklicher Ball im Endeffekt entscheidet, wer das Rennen macht. Ja, und das ist im Moment
Option.
Barcelona, Real, City und Juve, würde ich sagen, liegen alle ungefähr in so einer Liga, wo Bayern an einem guten Tag gewinnt und an einem nicht ganz so guten Tag schon ein schlechtes Ergebnis erzielt.
Ja. Genau, das ist ja auch so das Argument,
was
ich
da dran bringen würde. Dieses Jahr würde ich nur als kleiner Einwurf, würde ich sagen, dass Man City dieses Jahr macht. Weil ich glaube, dass die eine riesen Saison spielen und die sind richtig hungrig, so gefühlt. Pep ist ein guter Trainer. Und ja, vielleicht sind Barca und Real, Barca vielleicht nicht, aber Real ein bisschen schlechter als sonst und ein bisschen satt. Mal, mal gucken. Alex, wie weit kommt Bayern München?
Bayern München kommt ins Halbfinale und wird dann dort an Manchester City scheitern, glaube ich. Und ich glaube auch insgesamt, dass Manchester City
das heißt, die Champions League gewinnt. Das andere Halbfinale wäre dann Barca gegen Real oder was?
Es wäre zu wünschen, weil ja, zwei spanische Mannschaften schon wieder im Finale. Ja. Hatten wir die letzten Jahre oft genug.
Okay. Ich glaube, dass City ein bisschen überschätzt wird von manchen zurzeit. Also die sind eine super Mannschaft und die können definitiv das Ding gewinnen, ohne jede Frage. Aber diese Dominanz, die sie in der Liga haben, verdanken sie, glaube ich, unter anderem der Tatsache, dass dieses offensive Spiel, was sie haben, von vielen gekontert wird mit Mauern. Und das Mauern funktioniert einfach gar nicht. Keine Mannschaft gewinnt gegen City, indem sie mauert. Alle verlieren und verlieren hoch dadurch.
Es gibt eine Mannschaft, die einfach direkt aufs Gegenpressing geht und das ist Liverpool da. Und die damit haben sie hier gerade den schwierigsten Gegner hier gerade für sie im Viertelfinale. Soweit würde ich gehen.
Aber auf der anderen Seite waren die Spiele auch sehr extrem. Also Liverpool hat das Spiel zu Hause dominiert und auswärts haben sie 0-5 verloren gegen City.
Keine Frage. Aber das ist trotz alledem einfach der größte taktische Anreiz, der funktionieren kann.
Von diesen Mannschaften, die überhaupt so Fußball spielen, wie man City besiegen kann, sprich Gegenpressing und selber auch in die Offensive gehen, gibt es in der Premier League zurzeit eine einzige und das ist Liverpool, die so spielt. Und United tut's nicht und Arsenal kann's nicht und
Chelsea
macht's auch nicht. Also ne, Mourinho und Conte sind halt keine Offensivtrainer, Klopp ist aber einer. So, also du hast eine Mannschaft, die es macht, die aber von der Qualität her halt nicht so wie City ist. City hat einen Verteidigungshaushalt wie die Vereinigten Staaten. Die haben in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 700 Millionen Transferminus gemacht. Also die haben halt richtig Geld ausgegeben und Liverpool ist da nicht ansatzweise in dieser Liga. Und deswegen ist City halt ein gutes Stück vor Liverpool. Aber in der Champions League hast du Barcelona, München und Real Madrid, die so einen Fußball durchaus absolut spielen können, wie Liverpool ihn spielen kann, wenn nicht sogar noch besser. Und deswegen glaube ich halt, dass City ist halt deutlich, deutlich schwerer hat, wenn sie gegen eine von diesen Mannschaften antreten müssen. Und Liverpool ist auch eine davon. Da war es ja schon zumindest mal ein Spiel, was sie verloren haben. Davon gab es ja nur eins in der Premier League Season, glaube ich.
Genau, ja.
Und von daher, City überzeugt und überragt in der Premier League, aber da ist halt auch nicht viel, was so spielt, dass es City schlagen kann.
Ja. Weil man muss, gerade mit der Qualität, mit der City spielt, gibt es auch, glaube ich, europäisch einfach nicht so viel, was sie schlagen kann. Also das ist auch immer noch kein sehr großer Topf an Mannschaften.
Eben, aber von den wenigen Mannschaften, die sie schlagen können, sind alle noch drin.
Ja.
Okay, dann warten wir es mal ab und gucken jetzt ein bisschen auf den Sommer. Ja, da ich hier nicht der einzige anwesende Fußballfan bin, werdet ihr euch wahrscheinlich auch auf den Sommer und die Fußball-WM extrem freuen. Ja, was ist denn mit der deutschen Mannschaft? Ist natürlich sehr, sehr früh da irgendwas zu sagen. Aber ja, wir haben am Freitag ein Länderspiel gehabt gegen Spanien, ein 1-1. Alle haben sich gegenseitig so ein bisschen zufrieden gesprochen. Der Einzige, der ein bisschen kritisiert hat, war Boateng, der gesagt hat, wir müssen uns in allen Bereichen noch extrem verbessern. Das ist, es ist das erste Länderspiel der Saison, keine Frage. Aber ja, wer sind denn die großen Favoriten der WM und wie seht ihr die deutsche Mannschaft? Wir fangen wieder bei Alex an, oben.
Also Favoriten auf jeden Fall Deutschland, Frankreich, Spanien, würde ich sagen. Ja. Und die deutsche Mannschaft auf jeden Fall wieder mindestens Halbfinale. Gut, kommt darauf die Auslosung an, aber gehören auf jeden Fall schon zu den Favoriten, denke ich. Ich könnte mir sonst auch kaum eine andere Mannschaft vorstellen. Ich meine, der amtierende Europameister Portugal wird es wahrscheinlich nicht. Ja. Südamerikaner ist meistens auch im Halbfinalschluss vielleicht Brasilien als Ausnahme, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann.
Warum traut man das Brasilien nicht zu? Die haben doch eigentlich eine Bombenmannschaft, eigentlich.
Ja,
wenn Neymar fit ist.
Sie haben Bombeneinzelspieler, aber sie haben, glaube ich, keine Bombenmannschaft.
Okay.
Mhm. Ich halte auch von dem Trainer nicht besonders viel, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ein generelles Problem bei Brasilien, was ich auf dem Nationaltrainerposten seit Jahren beobachte.
Okay, spannend. Ich hätte jetzt die Brasilianer zu den Top 4 auf jeden Fall. Ich hätte die Brasilianer sogar stärker als Spanien eingeschätzt, ehrlich gesagt. Aber ja. Ja, ich lehne mich aus dem Fenster. Na, Georg, wie siehst du die ganze Sache?
Also Deutschland ist auf jeden Fall ein Kandidat fürs Halbfinale mindestens. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für Spanien und das gilt bestimmt auch für Brasilien. Und dann im weiteren Kreis würde ich noch sagen, Argentinien, glaube ich, würde ich mal auch sagen, mit dabei. Ne? England, die haben zwar seit 60 Jahren nichts gewonnen, aber die haben ja auch den einen oder anderen guten Spieler. Also keine Ahnung, also meine Favoriten, meine Top 4 sind auf jeden Fall ohne spezielle Reihenfolge Deutschland, Frankreich, Spanien, Brasilien.
Okay. Irgendwie sind sich da die Experten alle einig, ne? Das wären doch meine Top 4. Bono.
Puh, ja, also muss ehrlich sagen, dass ich noch nicht mal 100% davon überzeugt bin, dass Deutschland ein direkter Kandidat ist. Also okay. Im Sinne von irgendwie Top 3 oder vielleicht sogar Top 4. Also vielleicht gerade so auf der Grenze irgendwie dazu, Top 4 zu sein. Ich sehe persönlich Spanien auf jeden Fall davor. Die sind, also allein was so den ganzen, die Spielanlage angeht und auch die Breite da sehr, sehr stark besetzt. Frankreich sowieso, klar.
Aber Deutschland ist auch stark besetzt in der Breite.
Ja, ich finde auf einigen Positionen nicht so
gut. Ja, linker Verteidiger nicht, Mittelstürmer also, nicht.
Ja, ja gut, aber Mittelstürmer haben wir Timo Werner aller Wahrscheinlichkeit nach.
Ich find, ja, einer, aber das, wir reden ja von breit besetzt.
Ach so, okay.
Viel Auswahl. Ja,
also, dass es in der Spitze dafür reichen wird, jede dieser Mannschaften zu schlagen und potenziell auch Weltmeister zu werden, ist, glaube ich, unbestritten. Aber eben, ob das über den Verlauf eines Turniers so gehen kann und wie es aussieht, wenn sich eben auch noch 3-4 Spieler jetzt im weiteren Saisonverlauf verletzen, die eventuell dann eben beim Turnier nicht mitgehen, dann sehe ich da Deutschland ein bisschen schlechter als Spanien. Okay. Wer hier noch gar nicht thematisiert wurde, finde ich, ist Belgien.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
So, bei denen, ich glaube, die haben gerade eine goldene Generation. So einen besseren Zeitpunkt als jetzt irgendwie wirklich erfolgreich zu werden, wird es eigentlich nicht geben.
Für ja, Belgien. Aber es ist ja nicht so, ob die anderen Klumpfüße sind. Guck dir mal an, was Frankreich für eine Generation hat.
Ja, du, auch die sind ja gut dabei. Habe ich auch direkt gesagt, dass ich deswegen sage, okay, Frankreich sehe ich auch noch ein bisschen vor Deutschland. Bei Belgien weiß ich nicht ganz genau.
Also ich finde Italien stärker als Belgien.
Nein.
Also ich glaube, dass
wer das sagt, hat den Fußball nie geliebt.
Extrem unterschätzt wird. Ja, überleg dir doch mal, was, also alleine De Bruyne, Lukaku.
Die haben wir auch vor 4 Jahren schon extrem überschätzt. Da war es auch schon die goldene Generation, die sich rumgelegt hat gegen die USA.
Vor 4 Jahren sind sie im Viertelfinale gegen Argentinien ausgeschieden, oder? Und die haben eine Bomben-WM gespielt. Also De Bruyne, Lukaku, wie heißt sie von
Dortmund, der Stürmer?
Genau, Batshuayi. Wie heißt er?
Batshuayi.
Genau, der ist auch da. Also Belgien hat schon...
Nein, Golan ist stark. Kompanie ist noch da.
Geilen Keeper. Also die haben schon eine geile Mannschaft.
Ja, die haben mit Sicherheit eine geile Mannschaft, wenn man sich vielleicht irgendwie mit Island vergleicht oder so. Aber
übrigens mal so nebenbei.
Stärker als wen?
Als England. Du gesagt hast, die gehören zum Verfolgerfeld. Also Belgien, glaube ich, ist stärker als England. Also subjektiv, meine Einschätzung.
Aber ja, jetzt Deutschland nicht zu den Favoriten oder zumindest zu den erweiterten Favoriten zu denen halte ich aber auch für gewagt. Wenn ich mal kurz gucke, irgendwie FIFA-Weltrangliste Platz 1, World Football Elo-Rankings Platz 2.
Seit 33 Spielen nicht verloren.
14 Punkte hinter Brasilien und jetzt, ich meine, das ist immer ein bisschen albern zu sagen, Turniermannschaft oder nicht Turniermannschaft, aber sie sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie bei Turnieren allgemein eher scheiße spielen oder einen Trainer hätten, der das Ganze nicht auf die Kette kriegt, mit bislang 3 Weltmeisterschaften, wo er da war.
Und das Problem hat nämlich Spanien immer ein bisschen. Ne? Deshalb denke ich auch, dass die deutsche Mannschaft definitiv stärker ist als Spanien.
Also ja, natürlich, vielleicht scheiden sie in der Vorrunde aus. Ne? Das wäre auch nicht das erste Mal, dass irgendein Favorit, Deutschland ist ja damals, Österreich erinnert sich noch, ne? Cordoba und so, als amtierender Weltmeister auch gegen Österreich mal rausgeflogen. Klar kann man das nie ausscheiden, aber allgemein wird die schon so oder so definitiv als hohen Favorit, also mit Favorit sehen.
Gegen Cordoba sind sie nicht ausgeschieden, da haben sie nur verloren in der Vorrunde,
in Cordoba.
Oder?
In Cordoba gegen Österreich, das Spiel.
Genau, da sind sie aber nicht ausgeschieden, da sind sie nur, das war Vorrundenspiel, oder?
Du, ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, es wäre Zwischenrunde oder so. Aber
nee, sie haben gegen, es war die Schande. Oder sind sie doch ausgeschieden?
Nein. Ich weiß es nicht.
Nein, die sind beide weitergekommen. Das ist eben der Punkt gewesen durch das Ergebnis.
Ja. Deswegen nennt man es auch die Schande von Gijón. Ihr redet von der Schande von Gijón, das hat Deutschland gewonnen,
das
Spiel.
Okay.
Und das waren 1-0.
Dann haben sie rumgeschummelt.
Okay. Egal.
Ihr seid Experten hier.
Werfen und alles durcheinander. Wir reden von John Cordoba übrigens. Die Schande, dass Köln so viel Geld für den ausgegeben hat.
Offiziell die Schande von Cordoba ist Niederlage gegen Österreich. Da haben wir 3-2 verloren. Das war aber ein Vorrundenspiel. Aber da haben alle gesagt, oh Gott, wie können wir gegen Österreich verlieren? Aber wir sind trotzdem weitergekommen. Ja? Die wollte ich nur mal hier. Ich hab, ja, da bin ich
Geheimfavoriten schon. Sind für mich auf jeden Fall Italien
Österreich.
Und Georg, ey. Es kann nicht umhinkommen zu erwähnen, dass Italien sich nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat.
Irgendwie tun sie mir leid, weil, also ich meine, bei Holland, da feiere ich immer gerne mit, ich weiß auch nicht warum irgendwie, aber Italien tut mir leid, ich weiß auch nicht, aber die leben Fußball so und ich habe einen Kumpel, der Italiener ist und der auf der Arbeit gehänselt wird, das können wir Deutschen ja auch echt gut. Und da ist, die leiden halt bei sowas so, also Italien hätte ich gerne
verdient. Verdient. Also bei dem, was sie sich da an Titeln ergurkt haben im Laufe der letzten 30 Jahre, ist es absolut verdient, schon, ne? dass das sie mal so nicht, dass sie mal nicht dabei sind.
Ah, ja.
Und also, vor allen Dingen sind das ja unsere beiden größten Konkurrenten, ne? Also historisch gesehen, was den Fußball betrifft. Die größten Rivalitäten Holland und Italien. Wir können also quasi als Deutsche gar nichts mehr verlieren bei der WM. Selbst wenn du in der Vorrunde raus bist, egal, immerhin weitergekommen als Italien und Holland.
Ja, die Frage ist, darf es sich Deutschland, also wenn man mal jetzt zurückguckt, die letzten beiden Weltmeister vor Deutschland sind bei der darauffolgenden WM immer in der Vorrunde ausgeschieden. Wenn ich mir die deutsche Gruppe angucke, dann, keine Ahnung, da könntest du auch elfmal Sandro Wagner spielen lassen, dann würde ich sagen, du wirst trotzdem Gruppensieger.
Boah. Ja, wenn du Sandro Wagner fragst, wahrscheinlich auch.
Ja, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst im Worst Case irgendwie, selbst wenn wir ohne Torwart spielen, wir in dieser Gruppe in der Vorrunde ausscheiden. Aber ja, also ich habe am Podcast am Wochenende schon gesagt, was wäre denn, ich weiß gar nicht, im Viertelfinale haben wir, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mir das mal anguckt, war das Belgien? Ich weiß
Frankreich.
Nicht.
Frankreich.
Selbst im Achtelfinale kannst du doch immer total chaotisch werden, oder?
Im Viertelfinale würden wir Frankreich kriegen, bist du dir sicher,
Bogen? Ach so, nein, ich rede jetzt von der letzten Weltmeisterschaft, ich dachte, darauf beziehst du dich.
Nee, ich meinte, man kann das ja jetzt schon sehen. Du siehst ja schon, der Gruppensieger der Gruppe spielt gegen die. Und ich meine, dass wir im Viertelfinale schon einen guten Gegner haben. Ja, Viertelfinale gerade auch einen guten Gegner. Ja, also. Aber stell dir mal vor, wir verlieren. Ich erinnere nur an 94 in den USA. Da ist Berti, da sind noch mit Berti als Titelverteidiger im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden. Das war noch dieses legendäre Kopfballduell von Icke Hässler, was er verloren hat. Zum 1:2. Dann sind wir ausgeschieden gegen Bulgarien. Und da musste Berti seinen Hut nehmen, ne? Als amtierender Weltmeister ist vor Halbfinale Minimum, weil da müsste wahrscheinlich der Yogi dann gehen, oder? Was dürfen wir uns denn
der
da
wird
auch
doch
als
eh
Deutscher
gehen, oder?
Ich würde auch vermuten, dass er von sich selber ausgehen wird.
Also es gibt doch zwei Möglichkeiten. Entweder er wird Weltmeister, dann geht er doch mit Sicherheit. Oder er wird es nicht, dann geht er auch mit Sicherheit.
So 10 Jahre, beziehungsweise jetzt über 10 Jahre, ne? 12 Jahre eigentlich. Er hat ja direkt nach der Weltmeisterschaft 2006 übernommen, richtig?
Ja, da war er auch mit dabei als Co-Trainer,
ja, oder? Ja, genau. Er war vorher schon dabei, auch als Co-Trainer, aber ist dann direkt der Cheftrainer.
Wie seht ihr eigentlich Jogi Löw? Es heißt ja immer, ach, der kann ja eh
nichts. Meistens in der Nivea-Werbung.
Jeder andere Trainer würde mit dem Material auch Weltmeister werden und eigentlich ist es totale Pfeife, weil er nur einen Titel gewonnen hat und 100 Mal im Halbfinale stand. Jeder andere wäre da besser, bla bla bla. Also ich bin ja ein großer Jogi Löw-Fan. Wie seht ihr denn den Trainer?
Fantastischer Trainer. Das Beste, was uns zu dem Zeitpunkt passieren konnte und hoffentlich wird es auch nur einen ansatzweise so guten Nachfolger geben. Also das Beste, was dem deutschen Fußball in den letzten 50 Jahren passiert ist.
Ja, wird ja gerne mal in Abrede gestellt, ne? Das ist echt so. Alex, du sagst zu wenig. Wie siehst du denn den Yogi?
Ja, vom Yogi halte ich persönlich nicht so viel, aber
gut. Warum?
Ja, was du auch schon gesagt hast mit dem Spielermaterial, das ist halt schon ein Fakt, ne? Also er hat schon immer Top-Mannschaften gehabt.
Fakt? Ja. Am Arsch die Räuber ist da irgendwas Fakt. Ihr tut immer alle so, als würde keine andere Mannschaft mitspielen.
Das ja, aber ist das kein Top-Kader?
Das Spielermaterial der Mannschaft war in wenigen Fällen überhaupt von irgendwem geratet als besser als unter den Top 3, 4 oder 5.
Und er ist und immer mindestens ins Halbfinale gekommen, ne?
Was keine andere Nation.
Er ist immer ins Halbfinale gekommen oder hat das Ding gewonnen. Und wir sind immer noch bei einem Punkt, wo Deutschland unter den WM-Qualifikationsspielen in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes 2 verloren hat. 2 WM-Qualifikationsspiele. Der hat die meisten Punkte geholt. Er ist jedes Mal in Turnieren weit gekommen und ist noch Weltmeister mit den Mannschaften geworden. Also da muss mir mal einer erzählen, wie man mit der Mannschaft mehr rausholen will als einen Weltmeistertitel. In England hätten die dem 3 Denkmäler gebaut und die Königin geköpft und ihn ersetzt. Und in Deutschland sagen wir ja, ein Weltmeistertitel ist ein bisschen wenig.
Wir sind ein bisschen verwöhnt, das stimmt schon. Alex, wen würdest du denn, wenn jetzt Jogi, wenn jetzt die Barlow-Vorhersage eintrifft und er scheidet vorher aus und wird Weltmeister und er geht, wer wäre denn ein potenzieller Ersatzkandidat? Wen würdest du denn gerne als
Bundestrainer sehen? Nagelsmann, Tuchel.
Jetzt das wäre mein Masterplan.
Das ist wirklich schwierig, Alter. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, er bleibt auf jeden Fall noch. Aber
Jogi, wäre nicht los, sagst du, oder was?
Nee, glaube ich nicht. Also von daher, mir würde auch keine bessere Alternative, ehrlich gesagt, einfallen.
Vielleicht können wir Otto Rehhagel ja nochmal irgendwo rauskramen.
Die Sache ist halt, was mich beim Löw immer stört, gut, das kann man hinterher leicht sagen, aber in den entscheidenden Spielen wirklich, also ich erinnere mich auch letztens gegen Frankreich, hat er halt auch wirklich aus meiner Sicht taktische Fehler gemacht. Also die deutsche Mannschaft so, wo nun die deutsche Mannschaft vom Offensivspiel lebt, dann mit einem Defensiv, mit Emre Can damals mehr aufzustellen oder auch ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Halb- oder Viertelfinale gegen Italien mal war, wo er den Toni Kroos auf eine andere Position gestellt hat. Das sind alles so Sachen.
Du meinst, hörst mir doch immer auf mit dem Spiel mit Toni Kroos und dem Halbfinale mit Italien. Das kann ich auch nicht mehr hören.
Ja, aber das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Natürlich kann man das wegdiskutieren. Das ist ja immer Captain Hindsight. ihr seht, dass das Spiel verloren wurde und dann seid ihr alle ganz, ganz groß darin zu erklären, warum das denn nicht funktioniert hat. Ja, das beste Beispiel ist immer wieder das Spiel gegen Italien. Und da hat Deutschland nicht schlecht gespielt und die Idee mit Toni Kroos war gut und hat gut funktioniert. Stimmt, die Italiener hatten doppelt so viele Torschüsse im Spiel gegen England davor, was sie knapp gewonnen haben, ich glaube im Elfmeterschießen oder so. Und Pirlot hat das Spiel dominiert, absolut dominiert und die Engländer konnten nichts dagegen machen. Daraufhin hat Löw gesagt, ich stelle den Toni Kroos ein bisschen defensiver auf, damit der Pirlot auf den Füßen steht. Und das hat funktioniert, verloren wurde das Spiel wegen zwei individuellen Fehlern und nachher stehen alle da, ja, also in den großen Spielen, da können sie ja nicht. Und gegen die Italiener hat sie das ja so.
Aber warum versucht man denn in so wichtigen Spielen nicht die Spieler auf ihren Positionen aufzustellen, sondern immer irgendwelche genialen taktischen
Dinge die eigene, zu machen?
Weil man gesehen die hast, dass das bei einem anderen guten Team nicht funktioniert hat. Dass die gnadenlos auf die Fresse bekommen haben von den Italienern und komplett ausgespielt worden und das Mittelfeld wurde von Italien dominiert.
Aber ich meine, auch so ein Team wie Barcelona passt sich doch auch an auf irgendwelche Gegner, gegen die man spielt. Das ist doch mittlerweile eigentlich taktisch total plausibel. Auch ein Pep Guardiola fängt die ganze Zeit an zu wechseln gegen welche Mannschaften auch immer und bringt irgendwelche Kniffe, weil das einfach am besten gegen die Mannschaft funktioniert. Weil die Aufgabe des Trainers ja ist, immer die Gewinnwahrscheinlichkeit der eigenen Mannschaft zu maximieren. So, also würde man ja dann den Job nicht richtig machen.
Ich möchte mir kurz einmal, dass Italien das Finale dann in dem Jahr, ich glaube 4 oder 5-0 gegen Spanien verloren hat.
Ja, ja, wo Casillas am Ende noch den Schiedsrichter gesagt hat, er soll doch abpfeifen.
Ja, wenn ich an dieses Halbfinale denke, dann muss ich immer den oberkörperfreien, sich stretchenden Balotelli irgendwie. Den kann man genauso nicht wegwischen.
Dessen Karriere ging dann nachher auch steil bergauf.
Damals hat es genauso mein Hirn eingebrannt wie Mario Gomez gegen Österreich. Das wirst du nicht mehr los. Gut, meine Lieben, also, das hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch über Fußball zu reden. Jetzt sind 1,5 Stunden schon, haben wir weggelabert. Wir freuen uns auf einen geilen Sommer, eine geile Fußball-WM und ob wir jetzt Weltmeister wären oder nur im Halbfinale, nur im Halbfinale sind, ne, weil der Trainer wieder nicht das Optimale aus unserem Material rausholt.
Ja, weil wir keine wichtigen Spiele gewinnen können, ne?
Es wird auf jeden Fall ein geiler Sommer und es ist ja schon Tradition und man kann es auch sagen, wie man will. Wir sind eine Turniermannschaft und sind dann auf der Höhe und man darf gespannt sein. Ich werde wieder Fußballbilder sammeln und ich habe gehört, es gibt einen geilen Podcast zur WM, Barlo. Habe ich schon was Leuten hören?
Ja, sollen wir das echt machen?
Ja, klar sollen wir das machen. Was ist denn los?
Aber das wären dann halt viele Podcasts, ne? Da müssen wir uns fast jeden Tag mal treffen, ne?
Ja, wir wollen ja nicht jeden Tag einen machen, aber vielleicht, also wir können es ja noch absprechen, wie wir das machen, aber wir können ja zum Beispiel immer, wenn die Deutschen Spiel hatten, einen machen oder, keine Ahnung, noch der Vorrunde.
Wir quatschen da nochmal drüber.
Ja, wir machen das schon. Ja. Gut, also es wird ein geiles Fußballjahr. Wir freuen uns alle drauf. Danke an alle Beteiligten hier. Wir freuen uns auf den Bundesliga-Endsport. Ich als Werder-Fan kann das zum Glück ganz entspannt verfolgen. Ich erinnere mich noch, vor 2 Wochen hat der Barlo bei mir im Podcast noch gesagt, ja, ist ja kaum zu glauben, dass bei Köln, Hamburg und Bremen, dass einer davon in der Liga bleiben darf. Jetzt sind wir auf Platz 12.
Die können plötzlich wieder Fußball spielen.
Ja, jetzt sind wir auf Platz 12 und alle Sorgen haben uns was hinter uns gelassen. Von daher kann ich das ganz entspannt mir angucken. Freue mich, bedanke mich bei euch allen für den schönen Podcast und gebe euch jetzt nochmal die Gelegenheit, euch zu verabschieden und gegebenenfalls für eigene Projekte Werbung zu machen, wenn ihr das möchtet. Alex.
Ja, also ich habe keine eigenen Projekte. Es hat mir auf jeden Fall gefreut, hier zu sein und gerne wieder.
Gut, sehr schön. Der Georg.
Es hat Spaß gemacht. Macht's gut.
Und der Bono.
Ja, danke und danke, ciao.
Gut, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Spätestens zur WM, ihr habt's gehört. Macht's gut und danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.